Da braucht man ein schöneres Jingle. Ja,
so. So guten Abend. Los.
Guten Abend.
Ja. Nochmal, heute ohne Gast.
Heute ohne Gast, Nerds FM Nummer 004.
Unsere Quelle ist nämlich, die Wolke tropft nicht mehr.
Doch. Genau, die Quelle ist versiegt. Ich kenne einfach keinen mehr bei Soundcloud, den wir hier noch einladen könnten. Nee, Quatsch. Wir haben noch genug Soundclouder
in der Warteschlange. Gott sei Dank. Ja. Aber wenn ihr eine Idee habt, wie man so als Gast hier hinzuholen könnte, im Idealfall jemand, der in Berlin sitzt.
Auf alle Fälle jemand, der Deutsch spricht.
Genau. Weil, und am besten in Berlin, aber man kann auch per Skype dazu schalten und natürlich, da wir ja die Frauenquote einhalten wollen, auch bevorzugt Frauen.
Ja.
Dann sag doch mal auf den üblichen Wegen Bescheid.
Die da wären?
Twitter, Kommentare, E-Mail.
Was ist denn unsere E-Mail-Adresse?
Also meine ist max@343max.de.
Achso, wir haben getrennte E-Mail-Adressen.
wir können nicht unsere gemeinsame E-Mail-Adresse rausbringen.
wir haben nicht sowas wie...
Die zu unserem gemeinsamen Facebook-Account gehört.
Oh, haben wir eigentlich eine Facebook-Page?
Nee, und mein letzter Podcast hat deswegen, habe ich mich, nee, aber wir können
auch. Ich habe von der Geschichte gehört.
Ja, peinlich.
Aber so eine Facebook-Page, dann können wir wieder alle unsere Freunde anhauen, dass sie das doch mal liken sollen und dann.
Ja, da freuen die sich bestimmt.
Das ist ja die schlimmste Notification, die man bei Facebook kriegen kann. XY möchte, dass du seine Page XYZ likest.
Ja.
So richtig verhurt. So, komm, hier, like doch mal.
Naja, und
ich brauche hier 30 Likes, dann kann ich die umbenennen. Oder ich brauche 40 Likes. Ist ja wie bei Stack Overflow, dass du ja so.
Ab 30, glaube ich, sieht man Analytics. Kann man sehen, dass man 30 Besucher hatte.
Ich habe ja
30 Likes.
Ich habe ja nur eine Page für _M. Wo ist die eigentlich? Wie viel? Page.
Also der Wir müssen reden-Account schickt mir regelmäßig so, hey, du hast schon 7 Tage nichts mehr auf der Seite gepostet, poste doch mal wieder was. Und das ist so eine, das kriege ich auch als Push-Notification und so richtig schön überall auf allen Geräten. Aha, okay, who cares?
Das treibt das Engagement hoch.
Ja, das ist wichtig.
Das macht sich richtig gut, wenn die Shareholder zusammentreffen. Dann kannst du zeigen, hier, der Max, hat er wieder was gepostet, ist er schwach geworden.
Ist er schwach, genau, wir nerven den und dann hat er interagiert mit der Seite, hat die Notifications abgeschaltet.
Gitzi geht mir da auch richtig auf den Sack.
Gitzi.
Also ich habe ja nichts gegen Gitzi. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mich da angemeldet, aber ich habe irgendwie nie was gefunden, was mich interessiert. Aber da muss ich mich jede Woche auch gefühlt aus dem neuen Newsletter austragen. Weil wenn du da auf Unsubscribe kommst, dann kommst du nicht auf so eine Seite, wo du die ganzen 20 Dinger, in denen du bist ja in der Berlin-Gruppe und in dem Allgemeinen
und so weiter,
sondern du trägst dich immer nur automatisch aus der einen aus.
Bei Runkeeper habe ich ein ähnliches Gefühl. Runkeeper ist auch so ein ganz furchtbares Tool. Und zwar ist das, glaube ich, so, wenn einer deiner Facebook-Freunde versehentlich auf die falsche Checkbox nicht anklickst, dann wirst du erstmal hey, so und so wartet immer noch drauf, dass du seine Runkeeper-Freundschaftsanfrage beantwortest.
Ist so ein Jogging-Tracking?
Genau, Jogging.
Das ist mein innerer Schwede, der
durchkommt. Er weint schon und überlegt sich schon, den Arm aufzuschlitzen.
Mein innerer Schwede.
Nee, der Runkeeper-Freund, der traurig ist, dass ich da immer noch nicht mitmache.
Joggst du?
Nee, aber...
Mit dieser sportlichen WWDC-Jacke?
Mit dieser sportlichen... Ich habe ein cooles Tool, da habe ich jetzt schon überall drüber erzählt. Ich glaube auch schon hier, Moves. Kennst du das, Moves?
Nee.
Das ist so, kostet nichts. Das muss gut sein. Und die werten bestimmt auch nicht meine Daten aus. Und die kriegen so raus... wo du dich den Tag über, also die kriegen immer raus, wie viele Schritte du hast, so ein Schrittzähler quasi fürs iPhone.
Über GPS.
Über GPS. Aber was halt wirklich cool ist, also du hast so ein, ich zeig dir das mal, also du hast hier so.
Ist also so ein, für Leute, die sich so ein Nike-Ding nicht leisten können oder wollen.
Quasi, also das ist hier, also was ich hier so habe, ist halt so, du siehst halt, wo du warst, also ich sehe halt, dass ich heute Morgen zu Hause war, dann bin ich 18 Minuten Fahrrad gefahren, dann bin ich im Büro gewesen, dann bin ich, war heute nicht viel unterwegs, dann bin ich 17 Minuten, bin ich auf dem Rückweg schneller.
Der erkennt an der Geschwindigkeit, dass du Fahrrad gefahren bist.
Der kriegt automatisch raus, der kann auch...
Der ist ja jetzt schon klüger als ich.
Ja, der kann Verkehrsmittel, also der findet erstaunlich gut Nahverkehrsmittel, Autos und Fahrräder kann er auseinanderhalten. Der kriegt Laufstrecken hin, also da haben die echt ein gutes System hinter. Und Und dann siehst du halt, wie viele Schritte du am Tag gelaufen bist und dass das dein All-Time-Record war oder eben auch nicht und sowas. Das ist schon echt ganz cool.
Ja.
Das macht schon echt Spaß. Und das ist, du kannst so daneben stellen und das laufen und die Daten, man muss irgendwie, die Daten werden hochgeladen auf irgendeinen Server. Also die haben dann ein perfektes Bewegungsprofil. Wenn man also so ein bisschen,
Du bist ja ganz Post-Privacy.
Nein, bin ich gar nicht. Ich bin sehr unpost. Also ich kenne viele Leute. Hier Sascha Lobo, der packt auf seine Homepage seine Google Latitude Position. Also kannst jederzeit sehen, wo sich
also seine Position.
Genau. Und
Google Position ist 1:1 zu normaler Position.
Ist ungenauer.
Okay. Ich bin hier richtig weit verteilt.
Mit Google ist man immer überall.
Gerade in geschlossenen Gebäuden wird er richtig.
Stimmt, da können wir ja auch mal. Also, ja, und hübsche, kleine, nette App. Also so. Und gut gemacht. Also
sieht auch gut aus. Ist hübsch.
Sieht gut aus, ja, genau. Und man hat so irgendwie auf Anhieb 3000 Ideen, was die noch so alles machen können. Achso, man kann dann immer bei Locations angeben, wo das denn war. Das wird dann gleich mit Foursquare. Also nicht automatisch ein Foursquare-Check-In, aber die laden die Daten von Foursquare. Und dann kannst du mal sagen, ja, das war das und das Restaurant und so. Und dann hast du mal so einen schönen Lebenslauf und irgendwann kann man das dann hoffentlich alles auch als CSV exportieren und die Polizei wird automatisch informiert, wenn ich mich zu nah an den Kindergarten bewege oder sowas. Oder ja, keine Ahnung. So ein Zeug. Kann man alles machen.
Praktisch.
Toll, ne?
Wie
sind wir darauf gekommen?
Ich weiß es schon nicht mehr.
Ach Mann. Ich kann ja mal so von dem ersten Projekt erzählen.
Erzähl mal vom ersten Projekt.
Von so einem Projekt, an dem ich seit ewig lang sitze. Ich habe gerade bei GitHub bei dem Projekt auf Public geklickt, weil ich gedacht habe, ach komm, das ist so, also dafür ein Private Repository ist echt zu doof. Das heißt Jingleboard. Und zwar ist das eine Software, um bei der Erstellung von Podcasts behilflich zu sein. Das sollte nämlich Jingles einspielen, diese App.
Oder wie man in Schweden sagt, Jingles.
Sagt man das in Schweden so, ja? Hm? Ernsthaft, oder?
Ja, ja. Ich bin ja so ein großer Freund von diesem schwedischen Akzent, weil die einfach J wie Ji aussprechen.
Ach so, Jonny.
Jonny, Joggen, Barbecue Joint.
Das ist der einzige Unterschied zwischen Deutsch und Schwedisch.
Naja, gibt es noch andere Sachen, aber das sticht halt so ein bisschen raus. Ich finde das total. Ich mag das. Das ist halt.
Joint?
Joint, ja. Oh. Das ist halt nicht so wie dieses. Gibt ja so Akzente, die so tierisch nerven. Deutscher, englischer Akzent. Wie makes a party, oder? Da kann ich überhaupt, das geht mir übelst auf den Senkel.
Sink?
So, sink.
Das mache ich die ganze Zeit.
We are sinking.
I sink.
What are you thinking about? Sinking, ja. Wie dem auch sei. Aber Schwedisch finde ich sympathisch.
Ich habe am Wochenende, hatten wir ein alter, also Diana war mal ein halbes Jahr lang in Schweden, nee, nicht so lange, in Norwegen im Studium. Mhm. Und da war ein alter Studienkollege von ihr da, ein Norweger, der bei einem Telekommunikationsunternehmen in Norwegen arbeitet. Und der hat mich auch so gefragt, wie hier so die Telekommunikations so in Deutschland ist. Ich glaube, das macht er immer, wenn er im Ausland ist, um so ein Überlegenheitsgefühl zu haben. So. Und so. Wie ist das bei euch mit dem 3G? Also irgendwie so, ja, aber dann solltet ihr vielleicht mal nach Norwegen gucken. So. Ja, das machen wir ständig und dann weinen wir.
Wo man am Polarkreis noch irgendwie mit 40 Mbit am Saugen
ist. Selbstverständlich. Also so, LTE, das ist nur, also unter 300 Megabit nennen wir das gar nicht LTE.
Und was ist denn jetzt dein Projekt?
Achso, das Projekt, das Jingleboard.
Jingleboard, ja.
Jingleboard.
Was macht es denn?
Das ist github/343mark/Jingleboard. Soll so ein iPad, so eine iPad-App werden, mit der man Jingles einspielen kann in Podcasts. Und zwar dafür habe ich mir mal dieses wunderhübsche Gerät hier gekauft. Das ist
Max hält ein Apple TV hoch.
Nee, das ist kein
Apple TV. Ach, das ist ein Fake Apple TV.
Es sieht aus wie ein Apple TV, das stimmt.
Das ist ein Logitech-Logo.
Das ist ein Bluetooth-Audio-Receiver.
Was es alles gibt.
Das ist, also schließt du an deine Anlage an.
Du hast auch alles mit Bluetooth, oder?
Nee, guck mal, das ist.
Ich glaube, ich habe nichts mit Bluetooth außer meiner Maus. Und meinem
Tastatur?
iPhone.
Achso, die Tastatur.
Nee, mit Kabel, auf alle Fälle.
Auf alle Fälle? Wieso das denn?
Ich will doch nicht die Batterien auswechseln. Wer bin ich denn? An meiner Tastatur. Es bringt mir doch überhaupt nichts, wenn die kein Kabel hat.
Sieht schick aus.
Jetzt habe ich ja, einen iMac neben meinem 27 Zoll Thunderbolt Display, der kein Thunderbolt hat. wo ich das Display also nicht anschließen kann, aber trotzdem habe ich diese beiden Monitore und zwei Tastaturen und zwei Mäuse und jetzt sehe ich aus wie...
Als ob du zwei Rechner hättest.
Ja, nee, ich habe
ja... Achso, du hast ja auch zwei Rechner, du hast ja auch zwei.
Genau, nur das eine ist halt ein Laptop, aber es sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Heimorgel, weil das deine Tastaturen, das sind ja zwei kabelgebundene Apple-Tastaturen.
Ach, weil die so breit sind?
Ja. Ja, dann kann ich immer richtig hart hacken, wie so in den Filmen, die Nerds, mit so 10 Tastaturen, weil dann kann man ja viel schneller tippen.
Machst du diesen Bildschirm schon, oder? Diese Webseite, die automatisch Code produziert. Und
Hacker-Typer?
Ja, ja, und dann tippst du so auf beiden Tastaturen gleichzeitig.
Ja, ja,
und
der Bildschirm auf alle Fälle richtig hart. Das können wir gleich mal in die Shownotes.
Oh ja, super.
Hacker-Typer. Mhm. Aber erzähl mal weiter, bitte.
Von Jingleboard, genau. Und das sollte eigentlich, also eigentlich ist
es
total...
Du kannst es ruhig Jingleboard nennen.
Nein, das nenne ich jetzt Jingleboard. Das heißt jetzt offiziell Jingleboard. Und,
das habe ich getan. Entschuldigung, Schweden.
Ach Gott, na gut. Und das soll eigentlich nichts weiter sein, als es spielt halt Jingles ein. Und zwar kann man das dann anschließen, also es soll auf dem iPad laufen, vielleicht auch auf dem iPhone, mal gucken. Und dann hast du da jeweils ein... Button und wenn du den drückst, dann wird der Jingle abgespielt und wenn du das über dieses Bluetooth, über diese kleine Bluetooth-Box an das Mischpult anschließt, dann kann man den direkt in den Stream reinspielen. Vom iPad direkt in den Stream, in die Aufnahme, in den Podcast, zu euch nach Hause. Und
also im Prinzip ist es wie diesen Scheiß, den Stefan Raab da hat, nur mit ohne Video. Der hat ja auch diese Knöpfe, wo dann so lustige Jingles abfeuern
kann. Kein Stefan. Ja, ja, so, ja, klar, so, na klar. So. Also ich meine, sowas ist ja eine relativ übliche Sache. Gibt auch ungefähr 3000 Tools, für die das machen.
Aber du hast einfach noch eins geschrieben.
Naja, was ich halt gerne machen wollte, ist halt, das so zu bauen, dass es noch irgendwo einen Timestamp hinterlässt. Hab gerade den und den Jingle abgespielt. So dass, wenn man hier mal so strikt wie wir an Themen kleben und mal sagen, okay, jetzt haben wir ein Thema abgearbeitet, dann kann man den Jingle einspielen und dann kann man mit dem nächsten Thema anfangen, dann kann man viel leichter Kapitelmarken nachher daraus erstellen. Das war so der Gedanke. Also der Gedanke war, dass das irgendwie hinten ein Webview reinlädt oder dergleichen mehr oder mal gucken, ob man da für dieses Etherpad, ob man da nicht irgendwas hinkriegt, dass das dann quasi direkt die Daten reinpusht und das dann da steht, 20.23 Uhr, Max hat den Jingle gespielt.
Den App.net Client-Jingle und dann haben wir uns wieder über App.net Clients unterhalten.
Schon wieder. Genau.
Schon wieder.
Ja. Und genauso. Naja, halt Jingle, dann kann man vorspulen bis zu der Stelle, dann kann man feststellen, aha, da ging es um das Thema und um noch 3000 andere Themen. Und synken sollte das Ganze mit der Dropbox. Da gibt es jetzt dieses Dropbox-Sync-SDK.
Übrigens, du wirst stolz sein auf mich, ich benutze endlich Dropbox.
Wie, du hast vorher nicht Dropbox benutzt?
Nee, nur auf Arbeit, aber halt.
Ach so, krass.
Ja, ich habe jetzt um meine One-Password-Keychain zu sinken.
Dafür ist es super, ne?
Ja, und weil das ja auch alles verschlüsselt, kann ich ja auch Dateien in die Keychain schmeißen, die dann auch verschlüsselt in der Keychain halt liegen, irgendwelche Verträge oder dergleichen.
In der One-Password?
Ja.
Ah, cool.
Und dann, weil bei Dropbox ist ja nichts verschlüsselt. Also die sagen ja, es ist verschlüsselt, aber sie haben ja trotzdem den Generalschlüssel und der NSA sowieso. Und dann ist sie ein bisschen sicherer und dann habe ich auch kein Problem mehr mit Dropbox zu benutzen.
Ich habe jetzt mal OwnCloud ausprobiert. So ein bisschen, weil ich war ja, nachdem Google Reader hier dicht gemacht wurde, war ich ja traurig und habe mit den Fäusten auf den Boden geschlagen und habe mich auf den Boden geschmissen.
Ja, hier sind noch so Abdrücke.
Genau. Und nein, also ich war sehr enttäuscht und habe beschlossen, dass ich jetzt doch mal von Google weg muss und habe mir dann OwnCloud angeguckt und habe dann gesagt, naja, vielleicht geht das mit Google doch nicht so schnell. Weil also so der CalDAV-Support und CarpDAV und sowas, das ist alles in der Theorie ganz nett, aber fertig ist das irgendwie nicht, dieses OwnCloud, muss man sagen. Was aber erstaunlich gut geht, ist der FileSync. Also so, okay. Und wenn man sowieso irgendwo einen Server rumstehen hat und dann installiert man, ist im Wesentlichen nicht ganz so hübsch wie Dropbox, aber du sagst halt auch, hier ist ein Ordner und synkt das automatisch und dann spielst du es hoch und dann wird das automatisch hochgeladen. Wäre nochmal rauszukriegen, wie gut das so funktioniert, mit wenn es da Konflikte gibt und dergleichen mehr. Also ich glaube, da hat Dropbox schon richtig was sich ins Zeug gelegt.
Ist ja auch kein einfaches Problem.
Ja, ist es auch nicht, das stimmt.
Was Dropbox natürlich auch ganz gut macht, ist auch über LAN-Synken, wenn das immer auf einem Rechner schon ist und so.
Das stimmt.
Das ist natürlich auch sehr praktisch.
Aber einfach um große Dateimengen ablegen, also so irgendwelchen Riesenmüll, den will man dann doch nicht auf Dropbox packen, weil so viel Speicherplatz habe ich da zumindest nicht.
Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat irgendwie einen Bug in seinem Dropbox und der hat 500 Terabyte oder so.
Okay.
Er weiß selber nicht, wie das gekommen ist, aber er benutzt irgendwie 0,1% oder so.
Und hat seine gesamte Platte drin.
Ja, so in etwa. Und er wird natürlich auch nicht den Teufel tun, den Support anzufragen, wie das denn kommt. Ja, sie scheint hier einen Fehler. So wie man auf einmal eine Million auf seinem Konto hat, dann geht man ja auch nicht. Dann geht man langsam aber sicher zum Auszahlungsautomaten. Kein Verdacht erregen.
Und probiert ein
und schiebt halt 20 Mal seine Karte rein und dann.
Aber wenn man es.
Passiert mir ständig.
Aber man könnte mal probieren, wie lange es dauert. Also, was passiert eigentlich, wenn man diese Daten tatsächlich auf die Dropbox dran packt? Also, wenn man einfach random in die Dropbox schiebt.
In die Dropbox pipen.
Und wie lange das dauert, bis die genervt sind, also bis die was merken?
Na, die, also ich schätze mal schon, dass sie clever genug sind, dass sie da irgendwelche Abuse-Tools haben. Und das wirst du triggern. Also die werden nicht so ein, Max schiebt gerade hier ganz viel random rein, aber die werden auf alle Fälle, da wird irgendwo ein rotes Licht angehen, wenn innerhalb von einem Tag, weiß ich wie viel, 50 GB reinkommen sind oder so, da wird bestimmt das irgendwie.
Na, wenn du das gekauft hast, dann ist es doch ein gutes Recht, da 50 GB an einem Tag
rein. Ja, aber wenn du es nicht gekauft hast, also ich meine, der hat ja nicht mal einen Pro-Plan.
Ja, ja. Aber eigentlich sollte das ja gar nicht vorkommen. Was ich jetzt gehört habe von jemandem, und zwar, es gibt ja, man kann ja seinen Link, so einen Invite-Link, kann man ja an Freunde rumschicken. Mhm. Und wenn die dann Dropbox-Member werden, dann kriegt man irgendwie ein halbes Gigabyte auf Lebenszeit. Das geht irgendwie bis 18 Gigabyte oder sowas. Mhm. Ich habe da irgendwann mal vor Jahren, habe ich mal einen Blogpost geschrieben, so über meine Lieblings-iPad-Apps. Und da war dann Dropbox mit dabei und war auch ein Affiliate-Link, habe ich dann auch reingeschrieben. Und darüber habe ich das dann schon lange ausgemaxt. Mhm. Jetzt habe ich von jemand anders gehört, der das einfach so gemacht hat. Der hat sich bei Google AdWords für Online-Speicherplatz AdWords gekauft. Und hat da halt seinen Affiliate-Link hintergepackt.
Krass.
Hat das 2 Tage laufen lassen und hat dafür 2,80 Euro ausgegeben.
Das ist clever.
Und hat jetzt sein Maximum bei Dropbox.
Vielleicht mache ich das auch mal.
Ja, ist eigentlich gar nicht
so. Aber ich meine, kann ich nicht auch einfach. Ach, du musst ja den Account dann auch wirklich anlegen, ja. Stimmt, reicht nicht, wenn du da irgendwie dich abseinst. Du musst ja wahrscheinlich auch ein bisschen was damit machen.
Ich habe keine Ahnung, wie weit die das überprüfen.
Weil ich meine, wir haben ja alle Catch-All-E-Mail-Adressen. Das wäre jetzt ja nicht so ein Ding.
Das stimmt, das würde gehen. Aber wahrscheinlich musst du noch einen Client einrichten und dergleichen mehr.
Abnerv.
Aber wie gesagt,
Nerv? Aber ich meine, so groß
ist. Wortspielwitz, lass mich das rasch auf Web.net packen.
So groß ist jetzt meine Keychain auch noch nicht, dass ich da.
Du hast da wirklich nur Keychain drüber. Der Rest über GitHub.
Ja, unten. Ich habe jetzt Coursera. Ich habe jetzt gerade so einen Coursera-Kurs angefangen. Ich hoffe, ich kriege das gebacken, da die Hausaufgaben zu machen. Ich habe da jetzt nicht so den Track-Record, was das angeht.
Was ist Coursera?
Coursera ist, da kann man so online so Kurse machen. Also ein bisschen wie dieses Stanford-Online-Ding. Ich glaube, ich sogar von einem Typen, der mal dieses Stanford-Online-Ding gemacht hat. Ich bin ja jetzt gar nicht so drüber informiert, um ehrlich zu sein. Aber da kann man halt, da mache ich jetzt so einen Kurs Scala und funktionale Programmierung. Und da muss ich mir auch Eclipse installieren. Aber auch so eine komische Abart von Eclipse. Und
es gibt nur komische Abarten von Eclipse.
Auf alle Fälle. Das war die Scala-Edition.
Okay.
Weil die das halt vorgeschlagen haben. Und ich wollte es halt schon so machen, wie die das machen. Und da bin ich noch nicht großartig zugekommen. Da werde ich beim nächsten Mal dann hoffentlich mehr drüber erzählen können. Aber ja, das habe ich noch in meiner Dropbox. Aber ansonsten ist es relativ leer. Wo wir gerade von Dropbox reden, die haben ja einen persönlichen Helden von mir quasi jetzt angeheuert. Und zwar Rasmus Andersson, wo wir gerade von Schweden reden.
Ja.
Der war früher Lead Designer bei Spotify. Der hat das alte Spotify-Logo, muss man jetzt ja sagen. Die haben das ja. Es gibt ein neues Spotify-Logo seit irgendwie vorgestern oder so.
Was?
Er ist auch hässlicher geworden. Und ich gehe gerade hier. Hier ist es übrigens noch gar nicht überall. Ich habe hier gerade nochmal das alte gesehen. Also die haben die Schriftart geändert nach Proxy Manova oder so. Und in dieser Kreis mit diesen runden Dingern da, der sieht jetzt auch anders aus. Da war unten, früher war da halt so ein Stück von dem O noch mit dran.
Ja, okay.
Ist relativ subtil, aber ich finde auf Alpha ist zum Schlechteren, hat es sich gewandelt. Wie dem auch sei. Und Rasmus Andersson, der hat es halt alles designt, auch den Player designt und so, und dann ist irgendwann zu Facebook gegangen. Hat da irgendwie 2 Jahre gearbeitet und jetzt ist er seit neuestem bei Dropbox. Und der macht halt, der ist halt so ein krasser Typ. Also der ist einmal so ein offensichtlich guter Designer.
Okay.
Aber der schreibt dann halt irgendwie habe ich so den Eindruck, an seinem Wochenende mal seine eigene VM für seine eigene Sprache, die er sich da irgendwie ausgedacht hat. Oder der hat ziemlich eindrucksvollen Scheiß gemacht. Also wenn man sich dessen GitHub mal anguckt, den ich auch gleich mal in den.
Wie heißt denn der?
Andersson. Ich korrigiere das mal schnell. Ja, das ist halt so ein privater Held von mir so ein bisschen. Also weil der einfach ziemlich...
Ich glaube, ich habe den falschen, weil ich bin hier bei einem Andersson Luis Pellegrini.
Nee, github.com/rsms.
Ach so.
Ja, genau, der hat zum Beispiel mal so einen Texteditor.
Ach, den kenne ich doch.
Ja, der ist relativ bekannt auch. Der hat auch, das ist eigentlich relativ cool, damit wollte ich immer schon mal was machen. Der hat so eine Library namens PeerTalk geschrieben und damit kann man eine TCP-Verbindung über USB aufmachen. Von Mac zu iPhone.
Ja, TCP-Verbindung, ach so, und was braucht man dafür auf dem iPhone? Also kann man dann das iPhone eine TCP-Verbindung und was kann man...
Also du kriegst einfach ein normales TCP-Socket. Ich habe es mir nur mal von außen angeguckt. Ich bin nicht so ganz reingestiegen, aber du hast halt dann eine einfache Möglichkeit, schnell Daten aufs iPhone zu schieben.
Von App zu irgendwas.
Genau,
von App zu App
oder so. Weil es geht halt über einen Draht, es geht nicht übers Wi-Fi oder so.
Ja, ich dachte, das wäre jetzt so quasi wie Tethering oder sowas, dass du dann auch gleich einen kompletten Websocket darüber aufmachst. Woher kenne ich den? Was von dem habe ich? Chromium-Tabs. Okay, so einer ist das also. Twitter-Icon. Scheint ja auch viel mit Node zu machen.
Der macht mit allen Sachen. Naja, und das war sogar auf TechCrunch, dass Dropbox den angeheuert hat oder so. Also.
Aber TechCrunch lese ich ja auch gar nicht.
Ich habe das auch nur durch Zufall gefunden. Also ich habe das dann.
Ich bin ja.
Irgendwo in meinem Twitter-Stream ist es aufgetaucht. Aber wo du gerade von deinen auf GitHub veröffentlichten Projekten redest, ich habe vorhin einen Cocopod gepusht von einem Projekt, das ich eigentlich schon eine ganze Weile auf GitHub hatte.
Stimmt, ja.
Aber jetzt habe ich endlich mal den Cocopod zu Cocopods ins quasi Haupt-Specs-Repository gepusht. Und dabei handelt es sich um Stabilino oder Stubilino. Und das ist eine Objective-C-Library, mit der man Objekte stubben kann. Also du kannst ein beliebiges Objekt, sagen wir mal das Notification Center, also mehr oder weniger beliebig, ein paar Objekte. Also wenn du
Für Objective-C erstmal.
Für uns
fangen wir mal
ganz fröhliche an. iOS-Entwickler und
genau.
macOS-Entwickler. Also ja, ich habe es selber nicht auf Mac probiert, aber es müsste eigentlich. Ich sehe nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Und
it compiled.
Genau, auf alle Fälle. Und hat übrigens hier 100% Test-Coverage, möchte ich mal bemerken.
Okay, also gibt es wirklich keinen Grund, das nochmal zu testen, sondern kann man wirklich einfach compilen und...
Ja, und wenn man da Tests schreibt, dann ist es natürlich manchmal so, dass man halt, du willst dich ja bei deinem Test idealerweise nur auf eine Sache konzentrieren und die testen, aber trotzdem musst du ja so ein bisschen den Kontext von dem Objekt oder was auch immer du hast, ein bisschen emulieren, aber darauf will man ja unter Umständen nicht zu viel Zeit verschwenden, deshalb kann man halt stubben, also du sagst einfach, ich nehme mir das Notification Center, ist ja so ein Kandidat, weil es ja auch noch so ein doofer Singleton ist, kannst einfach eine Methode auf einem mehr oder weniger beliebigen Objekt austauschen gegen einen Block. Also du kannst einfach die Implementierung austauschen. Du schmeißt ein Objekt rein. Was er macht ist, er nimmt sich das Objekt, ändert die Klasse von dem Objekt auf eine neue Klasse, die er extra für dieses Objekt anlegt. Also jedes Objekt kriegt seine eigene Klasse. Und dessen Superklasse ist dann wieder die Originalklasse.
Uiuiui, da warst du ja richtig tief im dynamischen Teil von Objective-C dran.
Ja, also das schon, aber es ist jetzt irgendwie, ist jetzt nicht besonders clever oder so. Ist eigentlich relativ straightforward.
Ernsthaft? Krass.
Ist auch nicht besonders viel Code. Also die 100% Test-Coverage, das sind 60 Zeilen, die ich da zu testen habe. Da gibt es auch nur eine Datei im Prinzip, die man sich da anschauen muss. Und dieses diese neue Zwischenklasse, die quasi eingeführt wird, da wird dann dein Block hinterlegt in der entsprechenden Methode. Und dann wird dir das Objekt rausgereicht. Und der Witz ist halt, dass sich die Identität des Objekts dadurch nicht ändert. Das heißt, dass der Pointer vom Notification Default Center, Default Notification Center, zeigt immer noch auf das gleiche Objekt.
Ach so, du gibst kein anderes Objekt zurück, sondern ja, okay.
Genau, das funktioniert für ein paar Sachen nicht. Also für NSArray und alles, was toll-free bridged ist, stürzt es ab. Da habe ich noch nicht überlegt, wie ich das handeln will, ob ich eine Blacklist machen soll. Also jemand, Nikolai Ruhe, hat einen Fork, da hat er das behoben, indem er einfach guckt, ob die Klasse mit NSCF anfängt. das war jetzt noch nicht so auf meiner Agenda. Also NS-Array irgendwie stubben ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Use Case. Das
sollte man relativ schnell alleine hinkriegen.
Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Das subclasst sich halt auch natürlich immer doof, aber ich sehe das eigentlich nicht als häufigen Use Case. Ja, kann man sich mal anschauen. Benutze ich auch selber, ist eigentlich immer ganz praktisch. Da muss man, ist ein bisschen von OCmock inspiriert, aber die OCmock-Syntax war halt ein bisschen...
Okay, ich erkläre es jetzt mal für die Hörer. Ich habe neulich das Feedback bekommen. Ist sehr geil, aber ich verstehe kein Wort.
Ach echt?
Über unseren Podcast, ja. Darum probiere ich das jetzt nochmal so ein bisschen, also testen. Man schreibt Tests im Idealfall. Also machen wir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das ist so ist ja auch bei Objective-C.
Bei deinem Arbeitgeber?
Bei meinem Arbeitgeber. Also so bei...
Gar nicht?
Jetzt für ein Projekt, da ist dann so das ganze Datenmodell oder sowas, das ist mal durchgetestet worden. Das rechnet auch sehr viel und so, und da macht das auf jeden Fall Sinn, dass das mal getestet wird. Aber bei dem ganzen Zeug, was ich bisher, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich mir noch nicht mal vernünftig Gedanken darum gemacht, wie man unter Objective-C überhaupt irgendwas vernünftig testet. Also nicht mal so Kleinkram. Wobei das vielleicht auch mal ganz gut wäre, weil ja, würde nicht schaden, aber habe tatsächlich bisher null gemacht. Aber gute, vorbildliche Programmierer, die kommentieren ihren Code und testen auch alles.
Kommentieren tue ich nicht.
Ah, okay.
Also, was heißt, ich kommentiere nicht, aber ich kommentiere relativ selten. Weil dann, also die Sachen, an denen ich jetzt gearbeitet habe, die Open Source sind, also da, ich habe ja nur zwei
Open Source. Open Source kommentieren.
Also, naja, ich halte das halt Underscore.
Ja.
Das ist dokumentiert auf der Webseite.
Na, und der Rest ist ja relativ
und es gibt effektiv keine Private API.
Ja.
Und Stabilino, wie gesagt, das sind 60 Zeilen Code. Da gibt es auch nicht zu viel zu kommentieren. Und die anderen Sachen in einem Team und so, ist natürlich nicht gut für den Truck-Faktor. Also wenn jemand überfahren wird und der war der Einzige, der wusste, wie es funktioniert, dann ist natürlich doof.
Mhm.
Oder der kündigt.
Ich kenne das nur als Bus.
Ja, wir hatten das irgendwie mal als Truck in der Uni. Aber ist hier kommt das Gleiche raus.
Ja, ja.
Mit dem Bagger würde es sicherlich auch funktionieren.
Immer wenn ich so dieses Gespräch mit irgendwelchen Firmenchefs hatte, die
oder
so...
Oder Mähdresche.
Ja, aber da waren es immer Busse.
Der Busfaktor.
Hast du das Gespräch schon mal gefühlt?
Mit Managern? Dass der Busfaktor zu niedrig? Aber Bus ist halt auch so wie ein Audiobus oder...
Nein, schon Omnibus.
Ja, ich verstehe schon, aber das ist ja doppelt... Also da sage ich lieber Truck, weil...
Ja, aber das waren Manager von Firmen, das waren nicht irgendwelche Entwickler. Die wussten nicht mal, was ein Audiobus ist. Die haben dann irgendwann mitgekriegt, Moment mal, also so, weißt du, wenn du so der einzige Entwickler bist, der Ahnung hat. Also ja. so sind ein Haufen Leute da, also jetzt gar nicht mal, weil ich die schlecht machen will, sondern eigentlich Grafiker und eigentlich das und das und du bist so der einzige Entwickler, du hast die Webseite gemacht und kannst halt noch nebenbei anderes Zeug und weil du dann schon mal da bist und ja, dann machst du noch das Backup-System und das und das und das und das und irgendwann nach einem Dreivierteljahr fällt denen auf, dass du der Einzige bist, der dieses ganze Wissen hast und dann wollen sie natürlich alle nicht sagen, aber wenn du jetzt plötzlich auf die Idee kommst, das fünffache Gehalt zu verlangen, dann müssen wir dir das ja geben, sondern kommt halt das Gespräch auf den Bus. Was ist denn eigentlich, wenn du von einem Bus überfahren wirst?
Dann müsst ihr mir das fünffache zahlen.
Genau.
Ja,
nee, okay.
Ja, aber natürlich sollte man kommentieren.
Ja.
Also wenn es nötig ist. Bei Objective-C, wie gesagt, ist es ja immer so eine Sache durch die Named Arguments. Ja, bla, das hatten wir ja schon damit diskutiert.
Wobei ich auch sagen muss, also kommentieren ist... ist teilweise gar nicht gut. Ich habe bei einem ehemaligen Arbeitgeber, das war halt so ein lange gewachsenes Projekt, an dem, genau, kann ich vielleicht auch einfach sagen, weil das ist keine Schande. Bei MyHammer war das.
Bei MyHammer,
also es ist jetzt auch keine Schande, dass dieses Problem aufgetreten ist, es ist einfach so eine Erfahrung, wo viele Leute an Code arbeiten und der halt gewachsen ist und du halt daran sitzt, dann kriegt man so mit, dass die Leute keine Hemmung haben, Code zu ändern, aber es gibt ungefähr niemanden, der Kommentare ändert, sobald sie einmal dastehen. Und dann hast du halt wirklich häufig das Problem, dass der Kommentar im besten Fall offensichtlich nicht mehr, schon lange nicht mehr zutrifft, im schlimmsten Fall dich einfach nur durcheinander bringt, weil der Code das genaue Gegenteil von dem macht, was der Kommentar besagt. Also dann sage ich lieber gar keinen Kommentar schreiben.
Ich meine, es ist natürlich auch immer schwer, bei sowas allgemeingültige Ratschläge zu geben oder so.
Also, total.
Ich meine, ich rechtfertige mich auch gerne, oder was heißt rechtfertigen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas relativ offensichtlich überraschenderweise nicht geht und man dann irgendeinen obskuren Hack.
Genau, dann, muss, das kommentiere ich dann.
Dann sollte man lieber sagen, Achtung, KW-Ämter bis hierhin und nicht weiter. Viel Spaß.
Wenn ich weiß, dass ich nächste Woche über die Stelle drüber gucken würde und sagen würde, welcher Idiot hat das denn geschrieben, dann mache ich doch lieber das und das draus.
Das sind immer die besten Momente, wenn du dir denkst, welcher Idiot war das, get blamed, kacke ich war's.
Ja. Nee, aber es kann ja auch einen guten Grund haben.
Ja, aber ich meine, ja, also hoffentlich. Oder immerhin ist man ja dann klüger geworden.
Ja.
Weil man, wie doof war ich denn? Heute kann ich das ja viel besser. Von daher ist es natürlich auch schon.
Kannst du, so bei Soundcloud, konntest du den Code von anderen Leuten erschnüffeln? Also konntest du...
Teilweise. Also es war ja dann auch so, dass da dann, dass die Coding Konventionen jetzt nicht so hart enforced waren.
Mhm.
Und ich bin da jetzt auch nicht so opinionated, was so alle Sachen angeht. Also manche Sachen kann man immer so machen, aber kann ich immer so machen. Und dann habe ich manchmal auch nicht eine Meinung und würde das jetzt nicht sagen, mach das jetzt so, weil ich das entscheide, sondern ich kann auch damit leben, wenn es zwei Varianten für manche Sachen gibt. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Manchmal aber erkennt man das schon. Das ist dann.
Also ich habe so damals bei Mayhem einen richtigen Sport draus gemacht, das am Code rauszukriegen.
Waren die Kommentare bei Mayhem auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch.
Das würde ich niemals machen.
Das würde ich auch nicht machen. Also das ist so, aber wenn es einmal drin ist, dann ist es schwer wegzukriegen.
Ja, auf alle Fälle.
Also so dann mittendrin, da waren auch alle Commit-Messages und so waren auf Deutsch. Also das ist sowas, was ich auch nicht mehr machen würde.
Ich meine, das Problem ist natürlich, dass das Englisch dann auch nicht immer tadellos ist.
Mhm.
Und dann ist es auch also manchmal ist es dann auch die Frage, ist es besser, wenn die Leute in ihrer Muttersprache einen korrekten Kommentar schreiben oder ist es besser, wenn sie in Englisch irgendwas schreiben, was vielleicht nicht ganz der, also wenn sie sich halt falsch ausdrücken oder
ja,
missverständlich. Bei OpenOffice war das ja irgendwie so, dass OpenOffice ja irgendwie eine Codebase war von einer deutschen Firma, die irgendwie bekommen haben.
StarOffice,
so.
Ne?
Genau, StarOffice. Und das war komplett in Deutsch kommentiert.
Ja.
Und das jetzt haben die ja irgendwie so ein enormes Refactoring von OpenOffice gemacht vor einer Weile, was sich auch, glaube ich, über ein Jahr hingezogen hat, wo sie auch teilweise einfach Leute gesucht haben, die Deutsch können und die Kommentare übersetzen.
Waren nur die Kommentare auf Deutsch oder auf variablen Namen und so ein Schrott?
Das weiß ich nicht.
Weil da fing es dann an, richtig schmerzhaft zu werden. Also wenn du dann, das ist ja so, wenn man diese ganzen Microsoft-Sprachen hier so diese Excel-Makrosprachen, die sind ja dann auch noch auf Deutsch, so mit wenn dann und sowas. Und dann sind ja die variablen Namen auch gern noch auf Deutsch. Und dann fängt es an, wirklich eklig zu werden. Dann kannst du es wegschmeißen.
AppleScript gab es ja auch mal auf Deutsch, oder?
Nee, auf Spanisch.
Oder auf
Japanisch? Auf Japanisch? Keine Ahnung. Also AppleScript konntest du ja on the fly wechseln. Das ist, da gab es unten, es gibt auch ein, du kannst bei AppleScript, die Skriptdatei wird abgespeichert in irgendeiner Metasprache und wird dann beim Öffnen des Skripts, wird es dann sozusagen in die Sprache umgewandelt, die du gerade siehst. Und da gab es dann spanische AppleScript-Dialekt. Es gibt aber auch so ein AppleScript-JavaScript-Dialekt. Also wo du dann mit JavaScript Syntax mehr oder weniger ich müsste mal jetzt finden, wie das heißt. Müsste ich jetzt.
AppleScript ist auch immer sowas, da denke ich, also ab und zu will man ja was automatisieren oder für Alfred oder so. Neulich habe ich mir ein AppleScript geschrieben, das Spotify, eine Spotify-App neu lädt. Und jedes Mal denke ich mir, wie schwierig kann das sein?
Ja, das ist immer so. Und am Ende ist man froh, dass man irgendwas zusammengepackt hat.
Dass man noch irgendwie lebend rauskommt. Also dann ist man mal, dann guckt man schon, ach, wie konkateniere ich zwei Strings? Und dann hat jemand irgendwie so eine 700-Zeilen-Funktion geschrieben, die das irgendwie gebacken kriegt. Zweimal zwischendurch Perl-Aufruf. Aber bloß raus hier. Hilfe. Ah, nee. Also AppleScript. Aber das passiert mir immer wieder. Also da kannst du fast die Uhr nachstellen. So alle drei Monate, dann ist der Schmerz wieder so, hat er ein bisschen nachgelassen. Die Narben sind halbwegs verheilt. Denkt man sich, ach, das kriege ich schon hin. Das so 10 Zeilen höchstens. Na, nein, schon wieder. Ah.
Und das Lustige ist, das geht mir genauso, obwohl ich AppleScript ist ja angelehnt an HyperTalk, die Programmiersprache von HyperCard.
Mhm.
Und ich war ein Hypercard-Crack. Also ich habe den Code, also das ist so die erste Sprache, die
Hast du mal Geld mit Hypercard verdient?
Nee.
Schade.
Eigentlich schon. Eigentlich müsste man das nochmal machen. Ja. Jetzt noch.
Ich kann sie auf den Flohmarkt stellen oder so.
Code
Hypercard
für Ich hab hier mit Ilja Ivas, den können wir auch mal einladen, der hier von Ivas Coding, der hier dieses Garage Sale.
Wie schreibt der sich?
E-I-W-A-S.
Wie?
I-W-A-S.
Scheiße. Kann er sich nicht mal Ilja Ivars umbenennen?
Ja, kann man ja mal vorschlagen.
Ja.
Der hat auf jeden Fall, der mit dem bin ich früher auf einer Schule gewesen, wie das Leben so spielt. Und wir waren dadurch aneinander gekettet, dass wir die einzigen beiden Mac-User an dieser Schule waren. Und
was für eine Schule?
Wie hieß es da?
Also,
Erich-Fried-Gymnasium. Also ich war da seit der dritten Klasse, also ich war so Ossi halt. Hm. Und Ossi halt, wir hatten ja nur eine Schule, wir hatten ja sonst nichts. Nee, und da haben wir...
Das ist auch gar nicht so überraschend, dass ihr beide auf der gleichen wart, wenn es nur eine gab.
Ja. Aber das war dann halt, und wir haben beide in Hypercard Programme geschrieben, Stacks geschrieben, sie hießen ja Stacks in Hypercard, mit denen man Disketten indizieren konnte und dann Dateien auf Disketten schnell gefunden hat, weil man hat ja damals noch ungefähr 500 Disketten rumfliegen. Mhm. Und das haben wir unabhängig voneinander gemacht und haben uns da gegenseitig so ein bisschen auch jeder wollte immer die Features des anderen haben.
Jeder wollte die coolere Hypercard.
Wir wollten jeweils die coolere Hypercard. Und dabei habe ich echt eine Menge, also habe ich so am Anfang eben mit HyperTalk programmieren gelernt und sowas, so richtig. Und dann, als Hypercard nicht mehr ausgereicht hat, da konnte man so in Pascal oder in C, besser in Pascal, Funktionen für Hypercard nachschreiben. Und dann habe ich angefangen, in Pascal Funktionen für Hypercard zu bauen und sowas. Und das war, ja, also Hypercard war schon ganz cool. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich diese Sprache kenne, an die Apple Script erinnert, denke ich mir doch jedes Mal erstens, what the fuck? Und zweitens scheitere ich auch, geht's mir genauso wie du, dieses, oh Gott, ich bin hier lebend rausgekommen. Und es gibt ja auch nirgendwo eine vernünftige Dokumentation für dieses Apple Script. Nee. Also sie bräuchten mal so ein paar Grundbibliotheken, so reguläre Ausdrücke und so ein Schrott.
Ich glaube nicht, dass da sich noch viel bewegen wird bei Apple Script. Aber andererseits haben sie es ja auch noch so lange mitgeschliffen.
Das ist schon, also wenn man es gibt Programme, die haben echt eine gute Apple Script Unterstützung. Und da kannst du dann so in dem Programm drinne kannst du dann auch komplexe Dinge, also Funktionen dieser Programme nutzen.
Ja.
Und eigentlich so mit Automator war das ja so mal.
Genau.
Damit geht das ja so halbwegs okayisch. Aber ja, gut ist es nicht. Gut ist das alles nicht.
Ja, schön ist was anderes.
Steve wäre das nicht passiert.
Also für das ultrageheime Projekt, an dem ich gerade arbeite, über das ich jetzt nicht so viel erzählen kann.
Ja, man zeigt das auch mit so einer Stimme.
Weil sonst kommt der NSA.
Alles schlimm.
Also ich fahre da immer zu so einem Kornfeld und dann ist da so ein Fahrstuhl in der Mitte, hinter so Mais versteckt. Und dann drücke ich da auf den Knopf, fahre ins minus 20. Geschoss und dann arbeite ich da dran. Scheiße, jetzt habe ich es doch erzählt. Kacke.
Okay.
Da schreibe
und dann
ich
sitzt
halt,
dann unten und, ach scheiße, wieder Mate vergessen. Zurück nach Berlin.
Ja, das ist immer so ein Aufriss. Da schreibe ich ja meine Specs mit Spectre. Das ist so ein BDD. Ich kann BDD, glaube ich, auch gar nicht erklären. Aber damit kann man halt Tests schreiben.
BDD.
Behavior-Driven Development.
Behavior-Driven Development.
Ich kann, ohne Scheiß, ich kann das auch nicht erklären. Also... Ich weiß nicht, ich schreibe da halt meine Sachen und das ist eine ganz okay Syntax. Also was Spectre halt macht, ist, erstens ist halt Mut zum Makro.
Okay.
Also es gibt dir einen Haufen Makros an die Hand, die halt teilweise relativ abgefahrene Sachen machen. Also der generiert dir schon die obere Hälfte von so einer Klasse quasi und die untere Hälfte und du musst nur noch dazwischen wenn du jetzt einen eigenen Matcher schreiben möchtest. Also das ist eigentlich gar nicht Spectre, da habe ich Unsinn erzählt. Es gibt Spectre. Und Spectre ist eigentlich nur dieses normale BDD-Framework. Also du hast halt Blöcke und die werden halt aufgerufen. Also du sagst, beschreibe mein Array und dann kannst du diese Blöcke quasi nesten und hast du so eine Baumstruktur. Und was er dann macht, ist eigentlich relativ praktisch, dass er durch diese Baumstruktur durchrennt und diese Blöcke alle nacheinander nochmal aufruft. Das heißt, du musst nicht so viel wiederholen, wenn du immer wieder den gleichen State aufbauen willst.
Ach so, das ist so dieses, es macht dir
ist so vergleichbar mit RSpec zum Beispiel.
Ja, genau. Also jetzt nochmal für die Nicht-Tester-Leute. Also testen ist halt, man schreibt, bevor man den eigentlichen Code schreibt, schreibt man einen Test.
Nebenbei ist jetzt ja.
Nein,
man das
also jetzt so ganz nach der puren Lehre, Test-driven ist,
ja.
Zuerst schreibt man den Test und danach schreibt man den Code. Zuerst schreibt man den Test sozusagen und man schreibt sich erstmal so, wenn ich diese Methode, die es jetzt noch gar nicht gibt, aufrufe und ich übergebe folgende Parameter, dann muss dann folgendes Ergebnis zurückkommen.
zum Beispiel.
So, genau. Und das kann man dann beliebig komplex machen und das wird dann spätestens, wenn man irgendwie eine Datenbank im Spiel hat, dann muss man auch anfangen, diese Datenbank wieder in einen Urzustand jedes Mal zurückzuversetzen und so, also das geht beliebig komplex gegen irgendwelche APIs, dann ist man eigentlich, muss man diese APIs komplett unter genau, eigene Kontrolle bringen.
Da würde man ja dann
das Stubbing einsetzen.
Genau.
Und Stubben ist jetzt dafür da, dass es während eines Tests
dass man nicht die ganze Datenbank braucht, sondern dass man einfach ein Objekt hat, das so tut, als wäre es die Datenbank und wenn man da irgendwie...
Und man sagt dem, wenn ich das und das reingebe, dann gib mir schon mal das und das zurück.
Genau.
Und dann kann man dann sozusagen testen, wie verhält sich zum Beispiel meine Tabelle, die ich darstelle, in Abhängigkeit von diesen Datensätzen da hinten.
Genau, und Spectre, ich suche dir gleich mal den Link für das Piratenpad, meine Verbindung zum Etherpad ist abge...
Ist das Internet hier so schlecht? Ich muss hier irgendwas mit dem Netz machen. War neulich bei einem Freund, der ist hier frisch eingezogen, der hat einen Upstream, der hat einen Downstream von 78 Mbit.
Also der Wo ist hier hingezogen?
Na hier, ein bisschen die Straße runter quasi. Selbes Viertel. Also hier der Ralf und Claudia von WikiGeeks.
Aber scheinbar liegt es am Pad. Schreibt gerade jemand im Chat.
Achso, liegt am Pad. Okay, na gut, dann liegt es daran.
Was, der arbeitet bei WikiLeaks?
WikiGeeks.
Achso.
Der macht den Podcast WikiGeeks.
Ah, okay.
So.
Ja. Hast du mitbekommen, dass es einen WikiLeaks-Film gibt? Mit Daniel Brühl als Dominik Domscheit-Berg?
Ja, ich habe nur über das Foto, über das Szenenfoto gelacht, als ich das gesehen habe.
Das habe ich nicht gesehen.
Heißt
der Dominik Domscheit-Berg?
Daniel Domscheit-Berg.
Daniel Domscheit-Berg.
Nee, Daniel Domscheit-Berg.
Dagobert.
Nein, Daniel Domscheit-Berg. Ich hab den sogar mal gesehen irgendwo. Der hat da mal einen Vortrag gehalten, total übermüdet. Und der hatte einen Downstream von 78 Mbit aus dem Netz. Und mein WLAN schafft gerade mal so 30 Mbit, wenn ich Glück habe. Also das ist hier...
Der ist cooler als du.
Ja.
Vielleicht sollte ich mit dem einen Podcast machen.
Mist.
Naja.
Und der hat einen fucking fetten Beamer. Das ist also alles groß bei dem. Alles groß.
Ich gehe dann mal.
Ja.
War schön.
War toll.
Haben wir doch die Episoden geschafft. Spectre. So,
ja.
Spectre ist die eine Hälfte und die andere Hälfte ist X-Spectre. Das sind quasi Matcher. Also es ist eine DSL, eine sogenannte Domain-Specific Language.
Ja.
Das ist quasi eine... Ja, so eine Art Mini-Programmiersprache, die auf einen bestimmten Zweck zugeschnitten ist, eine DSL. Und mit X-Spectre kann man Erwartungen formulieren. Also du sagst, ich erwarte, nachdem ich irgendwas gemacht habe, zum Beispiel, ich erstelle einen neuen Nutzer mit dem Namen Max, dann erwarte ich, wenn ich hinterher den Namen auslese, dass da Max steht.
Dass es einen User gibt und der es den Namen Max hat.
Zum Beispiel, je nachdem, wie man das formuliert. Und X-Spectre ist halt quasi so eine Library, die einem zum einen eine schöne Syntax liefert, die halt ähnlich wie Underscore M so ein bisschen von diesen eckigen Klammern weggeht, damit sich das ein bisschen schöner liest.
Mhm.
Und das kann dann halt auch noch so ein bisschen erweiterte Sachen. Also du kannst zum Beispiel ein Array reingeben und dann halt sagen, expect my array to have a count of 5. Und dann dann kann er für bestimmte Objekte automatisch gucken, wie viele Elemente da drin sind. Also für Sets, für Dictionaries und für Arrays zum Beispiel. Und damit geht es eigentlich ganz gut. Also mein super geheimes Ultra-Projekt, von dem ich keinem erzählen darf, schreibe ich damit und dann habe ich mir noch ein paar Xcode-Templates geschrieben, die mir also da kann ich einfach eine neue Datei aufmachen und dann richtet er mir mein Spec schon so ein, wie ich das möchte. Ich sage ihm auch gleich, welche Klasse ich gerne specken möchte und dann importiert er mir die schon mal und bereitet das alles schön für mich vor. Und dann geht das eigentlich ganz gut.
Also du hast da so ein Template drin, wo du dann Tests speziell zum
Beispiel. Genau, das habe ich auch schon auf GitHub und das werde ich auch mal demnächst open sourcen, wenn ich da ein bisschen weiter fortgeschritten bin. Da habe ich auch gleich meine Xcode-Snippets drin. Habe ich mir alles gebaut, aber momentan ist es noch private. Da müssen die Leute sich noch ein bisschen gedulden. Und dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also auch Objective-C, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Test-Driven entwickle, aber schon in einem Rutsch, sage ich mal. Hier ein bisschen, ich schreibe ein bisschen meine Implementierung.
Ja.
Dann schreibe ich meinen Test, dann stelle ich fest, dass ich die Implementierung 3 Fehler gemacht habe, dann behebe ich die, dann fallen mir noch vielleicht 2 andere Edge Cases ein und dann committe ich das so.
Mhm.
Und das geht eigentlich ganz gut von der Hand, also das kann ich nur empfehlen. Und mit Spectre und X-Spectre ist es halt, also es liest sich dann relativ gut, soweit es halt geht in Objective-C. Und man schreibt nicht zu viel Boilerplate. Also Das gibt ja auch dieses mitgelieferte, was ist das? OC Unit?
Ja, ich glaube schon.
Das ist auch okay. Das habe ich vorher benutzt, auch für Underscore M zum Beispiel, ist mit OC Unit getestet. Aber da hast du halt das Problem, dass du halt nicht diese Baumstruktur hast. Und wenn du jetzt irgendwie in drei Tests, die alle das Gleiche testen wollen, oder die alle einen ähnlichen Kontext brauchen, entweder schmeißt du ihn alle in einen Test, was nicht so schön ist.
Ja, ja, stimmt.
Oder du baust dir dann halt immer irgendwelche Hilfsfunktionen, die dir irgendeinen bestimmten Kontext herstellen und so. Aber Spectre gibt dir da quasi ein Framework an die Hand.
Also die machen so dieses, wenn man dieses Problem hat, so ich, also um bei dem Beispiel zu bleiben, ich teste, ich brauche einen User, darum legt man sich erstmal diesen User an und dann testet man mit diesem User alle möglichen Fälle durch.
Genau.
Im ersten Fall ändert man erstmal den Namen, guckt, ob sich der Name tatsächlich geändert hat. Im zweiten Fall ändert man das Passwort, guckt sich, ob das Passwort danach ein anderes ist. Im dritten Fall löscht man ihn, dann guckt man, ob er weg ist. Aber allen gemeinsam ist, man braucht am Anfang erstmal diesen User.
Genau.
Und darum schreibt man sich einmal, leg mir erstmal den User an und dann führe mir alle folgenden Tests durch. Und dann legt er vor jedem Test, legt er den User neu an und fängt bei 0 an.
Dann hast du so einen Before-Each-Block und da würdest du dann jedes Mal einen neuen Nutzer erstellen, damit du halt auch immer weißt, dass du einen frischen Nutzer hast, damit nicht irgendwie der eine Test dem anderen Test irgendwie reinfuscht. Das will man ja in der Regel vermeiden.
Genau.
Dass die Tests sollen ja voneinander unabhängig sein. Damit die Reihenfolge egal ist und so. Sonst wird das alles so ein bisschen unschön, wenn man dann sonst werden einfach auch die Wartungskosten von den Tests so hoch.
Ja, sollte man echt mal mit anfangen, auf jeden Fall.
Und dann habe ich gleich noch, ich habe gerade ein bisschen im Rahmen von diesem Ultra-Projekt ein bisschen Zeit in mein Xcode-Setup investiert und dann habe ich mir erstmal von Ole, heißt der Ole Moritz? Ist Moritz sein Nachname? Nee, Ole Zorn und Moritz ist sein zweiter Vorname, so heißt er. Das ist GitHub.
Ich gucke wie ein Reh.
Kennst du den nicht?
Nee.
Der war doch auch mit uns bei der WWDC. Das ist github.com/omz, Ole Zorn. Und ich glaube, das M steht für Moritz, das ist ein zweiter Vorname. Der hat ein schönes.
Das Kürzel kenne ich.
Der hat ein schönes Xcode-Plugin geschrieben. Namens Mini-Xcode.
Achso, das ist dieses.
Genau, und damit kann man, wenn man sich die Toolbar ausblendet bei Xcode, dann kriegt man trotzdem noch so ein bisschen, also du kriegst noch dieses Menü, wo du das Schema auswählen kannst. Das wird dir noch angezeigt. Und du kriegst auch einen Shortcut für das Gerät, auf dem du...
Ach stimmt, weil man das ja dann nicht mehr auswählen kann.
Genau, weil das ja alles in dieser Toolbar ist. Und dann gewinnt man, was auf einem MacBook Air ganz praktisch ist, gewinnt man wieder ein paar Zeilen. Und dann habe ich mir noch die Shortcuts angeeignet. Also die sind ja schon definiert, Command 0 und Command Alt 0, mit denen man die linke und die rechte von diesen komischen Menüs, die Xcode da hat, rausschmeißen kann.
Ja, ich habe mir den Shortcut angelegt, Command Control 1, und der macht alles weg, außer dem eigentlichen Editorfenster.
Achso, hast du die selber gemacht?
Habe ich mir selber gebastelt.
Fleißig, fleißig.
Ja, und ich ungefähr 5 Sekunden gebraucht.
Und dann passen halt auch zwei Dateien auf einmal auf so einem MacBook Air in Xcode parallel quasi auf den Bildschirm, ohne dass man sich da... Man muss ein bisschen mit der Zeilenbreite aufpassen, was bei Objective-C auch immer nicht so einfach ist, aber da versuche ich jetzt ein bisschen mehr dahinter zu sein und nur so, sagen wir mal, bis 90 oder so zu gehen. Damit man nicht zu viel vertikal scrollen muss, horizontal.
Damit es gefälligst immer noch ordnungsgemäß auf einem Terminal aus den 80ern passt.
Ja.
Das
ist ja, wenn du im Linux-Kernel was committen möchtest, dann musst du dich ja an ganz knallharte Regeln halten. Das ist ja 80 Zeichen breit.
Okay.
Und 8 Spaces für die Indentation.
8 Spaces?
Mhm.
Das ist auch so echt richtig okay.
Und da verstehen die auch, glaube ich, keinen Spaß. Aber ich meine, das muss ja auch sein. Also bei so einem, wir machen ja hier nur Kindergartenkacke, aber wenn du so ein riesiges Projekt wie ein Linux-Kernel hast, dann willst du natürlich, glaube ich, schon, dass es halbwegs ein bisschen homogen
ist. Das stimmt, aber 8 Spaces, wenn man nur 80 hat, also ich meine, das ist allzu tief verschachteln kann man
da. Das ist aber auch eine gute Sache. Also ich meine, du willst ja nicht irgendwie Kernel-Code schreiben, der irgendwie so mit 200 genesteten Ifs.
Also ja, aber ab dem zweiten Loop, da kannst du nur noch kürzere Methodennamen aufrufen. Also bei Objective-C wäre es ja wirklich ziemlich
schwer. Bei Objective-C ist es immer ein bisschen schwer. Also ich hatte ja mal nachgeguckt, was der längste Notification-Name war und der war ja schon irgendwie 75 Zeichen. Den hätte man nicht mehr indenten können und in den Linux-Kernel kriegen.
Aber diesen berühmten Vergleich mit dem, das Space Shuttle ist genauso breit wie 10 römische Pferdeärsche, den kennst du, oder?
Ja, ja.
So dieses, weil die Wagen in den, damals bei den alten Römern, bei Computern haben wir genau das Gleiche.
Ja.
Wir haben eigentlich 98% dieser Sache ist nur, weil sich das irgendwann in den 40ern so jemand...
Ja gut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht bei 80 Zeichen, also ich habe ja meinen Ruler aus quasi Konventionen bei 80 Zeichen gemacht, aber effektiv habe ich halt Platz für 86 Zeichen. Dann ist mein Bildschirm auch zu schmal. Das hat jetzt nichts mit Linus Torvalds zu tun, sondern
Breite einfach mit der Breite deines MacBook-Arsches.
Genau.
Ja.
Und was ich auch noch gemacht habe. Ich bin ja ein großer Fan. Wie gesagt, ich bin jetzt arbeitslos, ich habe viel Zeit, um irgendwie meinen Xcode schön zu machen. Xcode hat ja die Funktion Show Invisibles, was dir alle Spaces anzeigt.
Ach stimmt, ich habe gestern eine Message bekommen, bist du ein Freund von Spaces anzeigen?
Genau, die habe ich dir geschrieben.
Ja,
genau, weil ich ja nämlich dann gesessen habe. Kannst du ja mal anstellen, schnell bei deinem Xcode.
Unter Text-Editing, wo mache ich das?
Ich weiß nicht, ich suche es immer über die Help-Funktion. Das Problem ist bei Xcode, dass Xcode den Unicode-Character-Openbox verwendet, um Spaces anzuzeigen. Und der ist mal ultra hässlich. Das ist so eine... ja, wie so eine eckige Klammer, die auf dem Rücken liegt, muss man sich das vorstellen.
Warte mal, jetzt muss ich das mal kurz ausprobieren. Also, wo schalte ich das ein? Ich habe das mal eine ganze Zeit lang, hatte ich das in Automatically Trim Whitespace? Nein. Ich finde das nicht.
Das ist nicht in den Settings, das ist irgendwo im
Main Menu. Und wonach muss ich da suchen? Nach Whitespace? Nein.
Invisibles.
Ach, Invisibles. Show Invisibles, okay. Oh ja, oh.
Genau,
oh
deshalb, Gott. Deshalb benutzt er dieses ultra hässliche Zeichen.
Ja.
Und also das nicht nur ist es halt hässlich, ich finde es auch total ablenkend, weil du halt diese kleinen eckigen Klammern, die auf dem Rücken liegen, überall hast und mich hat es nur irgendwie gestört.
Ja,
und das bei Sublime Text benutze halt einfach ganz normal so einen Punkt, der in der Mitte liegt.
Und der hat, also ich meine, was bei dem hier das Gemeine ist, der sieht ja auch, der ist ja durch nichts von einem normalen Buchstaben zu unterscheiden. Also ist ja nicht heller oder irgendwie sowas.
Ja, also und dann nimmt er auch noch die Farbe von dem Syntax-Highlighting an und so. Das fand ich extrem ablenkend. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt, naja, gibt es vielleicht irgendwo eine geheime P-List-Flag oder kann man gibt's oder eine in den User-Defaults gibt es da irgendwas, wo man rummachen kann. Und dann habe ich ein bisschen im Internet geguckt und dann habe ich eine E-Mail von 2008 gefunden von Matthias Arelid, den ich auch noch kenne.
Ja.
Das ist der arbeitet bei Spotify.
Du kennst viele Leute bei Spotify zufällig.
Ich kenne drei Leute bei Spotify oder so. Und Matthias Arelid hat 2008 schon zu Xcode 3 Zeiten irgendwie einen Radar geöffnet von wegen, ja, hier, das ist ja ultra hässlich und kann man da nicht irgendwie was einstellen und so.
Und bis heute hat sich niemand drum gekümmert.
Und dann habe ich ihn noch gefragt, ja, was ist denn die ID von dem Raider? Dann duplicate ich den mal und so. Und dann ist mir aufgefallen, ich brauche ja eigentlich nur die Font zu editieren und diese doofe Box gegen einen Punkt austauschen und fertig ist die Laube. Und dann habe ich mir Menlo oder so eine Abart von Menlo genommen und mir irgendwie mit Fontforge, was auf X-Quartz läuft, die Font aufgemacht und jetzt habe ich hier meine eigene Variante und zack, Punkte.
Kannst du das nochmal für die Inconsolata machen?
Kann ich gerne machen.
Nicht ein Skript bauen, dass das automatisch
ja, das ist überraschend kompliziert. Also ich habe da dann das erste Mal so eine Font aufgemacht und mal gucken, wie die unter der Haube funktioniert und es ist total, ich war nur verwirrt. Also
ich glaube, das liegt aber auch an Fontforge, oder?
Ja, ich hatte auch noch so Glyphs oder so heißt das. Das gibt es auch im App Store, kostet 300 Euro.
Okay.
Oder 300 Dollar.
Na dann.
Das ist halt so ein professionelles Tool und so. Da gab es halt eine Trial-Version. Damit habe ich es aufprobiert. Aber das ist irgendwie so Fonts, das, ich glaube, da willst du nicht. Da willst du nicht dran arbeiten. Also da hast du dann auch ultra viele Einstellungen. Das ist natürlich auch alles, ich verstehe natürlich, dass es kompliziert ist und so.
Ja, ja.
Mit diesen ganzen Parametern und wie sich dann das verhält und Ligaturen und diesen ganzen Bullshit. Und natürlich gibt es 2000 verschiedene Dateiformate für Schriftarten und so. Aber das war auch so ein bisschen wie AppleScript. Ich bin auch froh, dass ich da lebend rausgekommen bin. Aber jetzt habe ich diese Schriftart und erfreue mich meinem Whitespace.
Und ich dachte schon, ich wär ein Font-Nerd, weil ich habe mal so Schriften. Du nimmst einfach Menlo, ja? Menlo ist ja das was bei macOS seit einiger Zeit dabei ist.
Ich hatte auf Twitter gefragt, was ist eine gute Font, die man auch redistributen kann?
Ja.
Weil ich es vielleicht auch nochmal irgendwo hochladen möchte. Und dann, ich habe auch schon andere ausprobiert. Ich habe schon in Consolata ausprobiert. Ich habe auch diese Adobe Source Pro, die sie vor einer Weile released haben, ausprobiert. Ja. Die finde ich alle nicht schlecht, aber im Endeffekt ist es mir dann nicht so wichtig und dann bin ich doch bei Menlo geblieben.
Okay, dann bin ich, also bei sowas bin ich so, ich wechsle die Schrift relativ häufig mal. Mhm. Bin im Augenblick gerade bei Inconsolata. Das ist so, die ist relativ verspielt für so einen Code, die da font. Ich war ewig lange, großer Freund von Déjà-vu Sans Mono. Das ist Déjà-vu.
Mhm. Die hat auch jemand.
Die Ubuntu-Standardschrift.
Und nicht mehr. Naja, Ubuntu hat jetzt ja seine Ubuntu Sans.
Ach so, okay.
Aber ich, genau, die, das war früher immer die so,
genau.
Auch die Déjà-vu, nicht, ja, die Déjà-vu Sans war immer so der Arealverschnitt von Ubuntu quasi.
Dann, ich weiß, das darf ich aus ideologischen Gründen nicht machen, aber die Robo Sans Mono, also die Android.
Droid Sans Mono heißt.
Droid Sans Mono, die sieht auch nicht so schlecht aus.
Die benutze ich, glaube ich, auf meinem Blog für Code.
Mhm. Die ist, also die, ich bin da echt eine Zeit lang, aber es hat lange gedauert. Also ich war früher ewig lange Monaco-Freund und hatte Monaco 9, also aber ich glaube, dafür sind die Bildschirme einfach zu klein heutzutage und meine Augen zu schlecht geworden. Und es hat echt lange gedauert, bis ich da so die perfekte Lösung hatte. Und hier Déjà-vu Sans Mono, das war nämlich, die haben die nämlich verwendet bei Coda. Es gab dieses Tool von Panic.
Ja.
Und die haben einen eigenen Font dabei gehabt. Und das war die Panic Sans. Und die fand ich eben so toll, diese Schrift. Und daraufhin hab dann irgendwann mal festgestellt, hab die mir dann rausgeklaut aus dem Package und im System installiert. Und dann habe ich ja irgendwann mal festgestellt, dass das ja eigentlich nichts anderes ist als eine leichte Erweiterung der Déjà-vu. Und fand das dann ganz toll. Ja, jetzt habe ich dich schön totgequatscht, ne? Jetzt kannst du ja gar nicht von deinen Spaces erzählen.
Nee, ich war ja fertig. Ich krieg die jetzt angezeigt und freue mich.
Sehr gut.
Und ich committe keinen Trailing Whitespace mehr, ohne es zu merken. Und Tabs benutze ich sowieso nicht. Und dann ist meine Lebensqualität.
Ist jetzt wieder mal ein bisschen gestiegen.
Massiv. Wie gesagt, mein Xcode ist jetzt wirklich nur noch zwei Fenster. Und ich habe jetzt gleich noch auf Solarized umgestiegen. Das hatte ich auch lange vor. Und ja. Schön.
Auf die dunkle Solarized.
Auf die dunkle, ja, die helle kann ich gar nicht ab. Also so helle, nee.
Ich bin ja ganz, frag mich, ob das an meinen Augen liegt oder sowas. Also ich habe eigentlich immer ganz klassisch schwarz auf weiß.
Ich meine, vorher habe ich auch mal das Xcode Default benutzt, was ja auch weißer Hintergrund ist.
Und so. Ja. Und jetzt habe ich dann irgendwann mal die Solarized genommen, die halt so ein, die Solarized Light, die so ein eigentlich ein ziemlich hässlicher Orangeton als Hintergrund hat und Vordergrund halt nicht komplett schwarz, also nicht ganz so kontraststark. Ja. Und
also für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, Solarized ist ein Farbschema von Ethan Schoenhove oder so. Und das ist im Prinzip darauf optimiert, wenn man lange vorm Rechner sitzt, dass einem die Augen nicht ausfallen oder quadratisch werden.
Und, genau, es gibt als dunkle und als helle Variante.
Genau, und das sind halt dann, es hat so ein Farbschema zum Beispiel für Texteditoren, E-Mail-Clients und dergleichen, Terminal.
Gibt's für praktisch alles?
Ja, ist super populär, gibt's für alles. Unter der Sonne kann man bestimmt auch.
Unter Autos. Der Sonne, Solarized.
Ja. Genau, und das benutzen wir.
Genau, und ich nehme da immer die helle Variante und dann habe ich mich irgendwann mal auf Twitter darüber aufgeregt, warum eigentlich bei so vielen Editoren immer dunkle Varianten dabei sind, wo man auch die dunklen Varianten überhaupt nicht nutzen kann. Wo ich dann viele Leute gemeldet habe, ich nutze sie schon. Und dann habe ich das mal ausprobiert und bin jetzt gerade sowas in dem Modus, dass ich in meinem Terminal habe ich ein dunkles Theme und in Sublime habe ich auch ein dunkles Theme, allerdings keins von den Solarized Themes, weil ich mir diesen Farbton dann doch irgendwann mal ein bisschen überhabe. In Xcode habe ich aber nach wie vor ein helles, aber ich glaube, ich werde wieder zurückgehen auf überall hell.
Das ist also ich kann das Ich kann das gar nicht ab, überall das Gleiche zu haben. Also ich will wirklich irgendwie mit geschlossenen Augen 10 Meter, aus 10 Meter Entfernung wissen, welche App ich da habe. Und deshalb ist mein Terminal schwarz. Mein Sublime-Text ist so braun. Ich weiß gar nicht,
welche. Da habe ich auch eins von diesen Brauntönen. Die haben viele Brauntöne.
Ich glaube, ich habe so auch das Standard-Ding, was da mitkommt und so. Ich kann mich da irgendwie immer bei Sublime kann ich mich nie für ein Farbschema entscheiden. Und jetzt halt ist Xcode so grün. Und dann ist auch gut. Und mehr habe ich auch nicht.
Mehr braucht man ja eh nicht.
Ich überlege, naja, und ach genau, und App-Code habe ich auch wieder mal ein bisschen probiert. Auch für mein super geheimes Projekt. aber ich weiß nicht, ich werde nicht so richtig mal mit App-Code.
Ich habe es letzte Woche mal probiert. Ich weiß nicht, 3-4 Stunden habe ich es durchgehalten. Und dann war ich wieder in Xcode. Das war so. Gib mir was ich kenne.
Also das war es nicht mal. Aber es waren dann so kleine Sachen, so, weißt du, du erstellst eine neue Klasse und der Header, den er dir da reinballert, ist nicht der Xcode-Header.
Ja.
So, jetzt habe ich aber schon 20 Klassen, super geheime Klassen, mit Xcode-Headern. Und okay. Dann
will
ich
jetzt, du meinst ja den Kommentar-Header oben? Oder?
Genau. Ach so. Ich mache mir den nicht weg. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber die Entscheidung will ich jetzt nicht treffen.
Ja.
Ich hätte nur einfach gerne eine Klasse, die so aussieht wie meine anderen Klassen. Bitteschön, dankeschön. Macht ihr mir aber nicht. Und dann kann ich halt da wieder mich in die doofe Templating-Language einlernen und mir da wieder ein Template machen, das so aussieht wie das Xcode-Template. Oder ich kann auch einfach schnell Xcode aufmachen, mir da die Klasse machen.
Das ist so, also
wofür ich es aber benutze, ist so Refactoring und so, ist Equids und Hash generieren lassen und so. Also ich habe jetzt halt übers Wochenende halt mehrfach einfach Hash beides
generieren lassen?
Die Hash-Funktion, also Hash, die Methode auf NSObject, die du auf alle, wenn du is equals überschreibst,
ja, musst ja,
du
dann auch musst Hash du
überschreiben.
Ja, ja, ich, also wenn man das, wenn man, ja, ja, das weiß ich, also Hash, die liefert, das habe ich nie so richtig, also das ist sowas, was, also ich weiß, das ist ein Integer, den man zurückgibt, der
Anzahl-Integer, ja.
Weiß ich aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Der dann so, und im Zweifelsfall returnt man da immer eins, wenn man.
Das wäre ganz, das ist eine schlechte Idee.
Das macht es deutlich langsamer, aber es funktioniert.
Genau, Hash wird benutzt, wenn du eine Hashmap zum Beispiel hast, irgendeine Art von Datenstruktur, die auf dem Objekt keyt, die irgendwie das in ein Bucket schmeißt.
Ja. Yeah.
Damit die schnell gucken kann, ob zwei Objekte gleich sind und damit sie halt den in irgendein Bucket schmeißen kann, dafür brauchst du halt diese Hash-Funktion. Und wenn du es equal überschreibst, dann musst du per Contract auch Hash überschreiben, sodass, wenn zwei Objekte mit is equal auf gleich halt überprüft ja zurückliefern, mussten auch die Hashes identisch sein. Und ja, dafür braucht man das. Und wenn du jetzt immer eins zurückgibst, dann ist es natürlich richtig.
Ja, ja, klar.
Das Problem ist halt nur,
die Problematik ist mir durchaus bewusst,
wenn du das in Dictionary schmeißt,
dass sämtliche Optimierungen, die jemals drin waren, alle flöten sind.
Genau, weil die alle im gleichen Bucket landen und wenn du dann Lookup machst.
Und
dass
dann jedes Mal is equals gerufen werden muss und was besonders beim Sortieren und sowas natürlich.
Und ich meine, so schwer ist jetzt Hash aufzurufen auch nicht. Also du musst halt, was du halt erreichen willst bei dieser Hash-Funktion ist, dass Objekte halt möglichst unterschiedliche Hashes haben. Weil ja,
solange sie nicht identisch sind.
Richtig, na klar. Das geht immer. Und ja, dann nimmst du dir halt irgendwie eine Primzahl, multiplizierst halt irgendwie ein bisschen mit dieser Primzahl. Muss aufpassen, dass sich das nicht saturiert. Also wenn du jetzt irgendwie, gibt ja mehrere Arten, wie man das betrachten kann, als Zahl oder als Felder von Bits oder so. Mhm. Und du möchtest schon verhindern, dass wenn du zum Beispiel einfach nur alle miteinander veroderst, dann würden ja irgendwann alle Bits auf 1 gesetzt werden.
Ja. Yeah.
Das wirst du zum Beispiel, also du wirst vielleicht einfach alle deine Hashes nehmen von deinen Properties und würdest die zum Beispiel ver-X-odern oder so. Das sollte.
Ach so, das meinst du.
Ja,
ach so, du nimmst einfach die Hash, die Hashes der Properties sozusagen.
Genau, und ver-X-oderst die miteinander, wenn alle deine Properties Objekte sind.
Ja.
Wenn du Primitive hast, dann ist ein bisschen. Aber sowas generiert dir halt Xcode. Die benutzen irgendwie
App-Code.
App-Code, ja.
Ach, die können sowas generieren.
Das können die halt auch ganz gut. Und die generieren dir auch is equals und dann machen sie dir auch eine, was weiß ich, wenn du jetzt einen User hast, machen sie is equal und is equal to user automatisch und so. Und das ist schon ganz schön. Und dafür benutzt du oder um irgendwie Methoden zu refactoren.
Ich finde das auch gar nicht so verkehrt, um beide parallel laufen. Also es ist was ich bei mir hatte auf meinem MacBook Air, dass es teilweise ziemlich langsam war.
Ja, das habe ich halt auch das Problem auf meinem Air.
Also so dieses, und zwar an Stellen, an denen man eigentlich nicht mitrechnet. Man tippt so irgendwie fröhlich vor sich hin und plötzlich mitten im Buchstaben 20 Sekunden reagiert AppCode nicht mehr.
Ja, oder du startest es und der muss erstmal indexen und in der Zeit habe ich
war ich
in Xcode schon dreimal produktiv.
Das stimmt. Das ist
und das ist leider ein bisschen nervig. Und jetzt, wo ich den iMac habe, muss ich mal auf dem iMac ein bisschen wieder ausprobieren, weil der ist natürlich dreimal schneller als mein kleines MacBook Air. Da ist es sicherlich nochmal was anderes. Aber ja, als Refactoring-Tool auf alle Fälle. Für so das tägliche Coden und so.
Also das habe ich nämlich auch schon überlegt, ob es nämlich so dieses, gar nicht so diese, das ist ja im Netz sowieso sehr populär, diese Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder ja. Emacs oder Vim oder sowas. Aber so, dass man durchaus beide Tools gleichzeitig offen haben. Die tun sich gegenseitig nicht weh. Hatte ich zumindest das Gefühl. Oder zumindest habe ich dergleichen noch nicht bemerkt. Also man kann sie durchaus beide gleichzeitig offen haben. Und das hat eigentlich alles erstaunlich gut funktioniert. Ich fand dann so ein paar Sachen, ich fand, schön ist das nicht. Also so wirklich ein guter Xcode-Ersatz ist es nicht. Aber es ist schön, dass es eine Alternative gibt.
Du kannst, und was vor allem, du kannst es halt auf schwarz stellen, dein User Interface. Und dann siehst du richtig aus wie ein geiler Hacker.
Das stimmt, das habe ich sogar.
Das machen alle. Das ist das erste.
Darkula. Das ist ein ziemlich.
Richtig cool. Und dann so wie in diesem Hackers-Film mit Angelina Jolie mit ihrem 33K-Modem.
Ja, aber das sieht jetzt nicht mehr so, weißt du, das sieht jetzt nicht mehr so nach Java-Dreck aus. So diese Buttons mit unten grau und oben hellgrau und in der Mitte grau.
Das könnte man eigentlich mal gucken, ob man das, ist wahrscheinlich viel zu aufwendig, aber ein Xcode-Plugin, das einfach mal richtig cool schwarz macht.
Komplett schwarz. Das würde, weißt du, so einfach Bildschirm ausschalten.
Das geht ja beim R, oder? Ja. Richtig. Aber jetzt kann ich auch, wenn der Bildschirm erstmal aus ist, kann ich auch viel besser in meinem supergeheimen Projekt arbeiten.
Ja.
Stellt sich heraus, mein supergeheimes Projekt ist so ein Xcode-Plugin.
Das den Bildschirm dunkel macht.
Mhm. Okay. Ach so, da habe ich ja, ich war ja bei dem, habe ich das eigentlich erzählt beim letzten Mal schon? Ich war ja bei diesem Berlin Geek Hack Day.
Ja, hast
hab
du
ich
ein bisschen
ja
darüber erzählt.
Hm? Habe ich auch erzählt, was ich da gehackt habe?
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich erzähle das jetzt einfach.
Ja, klar.
Ich habe es noch nicht released. Vielleicht mache ich es noch, vielleicht mache ich es nicht. Kann man sich auch ganz schnell selber bauen. Ich habe ein Programm, mit dem ich die LED auf der Caps Lock Taste steuern kann.
Das
ist richtig geil, oder?
Kommandozeile?
Aha. Das ist richtig. Das ist geil, oder? Weil ich habe natürlich Caps Lock. Nicht
ja,
Caps-
ja, selbstverständlich.
Also damit schalte ich ja mein Terminal an und aus.
Damit schaltest du dein Terminal an und aus, ja.
Fullscreen, ist natürlich super praktisch.
Aber früher hatte ich das immer für meinen Twitter-Client. Das ist dekadent, oder? Dass der Twitter-Client da nach vorne gekommen ist. Und dann habe ich es so genutzt, dass ich, jetzt ist das, bei mir liegt das auf F13. Also die Caps Lock-Taste ist geremapped auf F13.
Genau, bei mir auch. Hast du es nicht von mir mit PC-Keyboard-Hack?
Nee.
F13 ist aber eine komische Wahl.
Nee, ist total logisch, weil das die erste unbelegte Taste, die erste Taste, die nicht mehr auf der Tastatur drauf ist.
Naja, auf einer Keyboard.
Ja, aber ich habe auf einem internen, also ich habe ja auch nur so ein kleines Keyboard und das ist halt die erste, die ich nicht mehr sehe. Wir machen hier gerade so einen Staring-Contest.
Ja, so ein Mexican Standoff.
Aber ich bin mir, also PC-Keyboard.
PC-Keyboard-Hack, dieses von diesem komischen Japaner.
Genau, naja, das ist so ein eigentlich sehr hässliches Tool. Man macht es genau einmal auf, um nämlich die
Caps-Lock-Taste
auf F13 oder meinetwegen auch auf F17 zu legen.
F17 geht's nicht, geht nur bis F15.
Ah, ich lege es trotzdem auf F17.
Scheiße, ich weiß nicht.
Es gibt doch garantiert irgendwo Tastaturen mit bis F158. Ja, okay, und... Und da hatte ich immer auf F13 hatte ich sozusagen immer meinen Twitter-Client. Also ich habe das schon ziemlich lange, weil ich habe das und Tweetbot.
Du bist ja schon 6 Jahre auf Twitter.
Ja, ich bin ja schon 6 Jahre. Stimmt, ich bin heute bin ich 6 Jahre auf Twitter.
Ich habe leider keine Geschenke dabei.
Ach Mann, wieder keiner. Und dann hatte ich immer meinen Twitter-Client, dass der dann sozusagen, wenn ich Caps Lock gedrückt habe, dann bin ich auf Tweetbot umgestiegen und Tweetbot hat am Anfang keine Funktion, mit der man per Tastenshortcut Tweetbot nach vorne holen konnte.
Hättest du mal ein Apple-Script geschrieben.
Hätte ich mal ein Apple-Script geschrieben.
Aber das Naheliegendste kommst du wieder nicht.
Das wären 500 Zeilen gewesen.
Ja,
500 Zeilen geschriebene Zeilen.
Wärst du fertig gewesen? Hättest du irgendwie so ein minimales Perl in Apple-Script implementiert?
Ja, aber so viel, weißt du, so Apple-Script ist doch eigentlich auch immer nur, dass man irgendwo doppelt klickt oder sowas. So einfach mal auf Shortcuts legen. Ich weiß, da gibt es irgendwelche Möglichkeiten, mit denen man das auf Shortcuts legen kann. Aber... ja,
wie dem auch sei.
Wie dem auch sei, dann war halt der, jetzt hat es das, jetzt hat Tweetbot diese Funktion, dass man das machen kann, dass man auch mit einem Shortcut.
Aber jetzt bist du so viel auf
F-Tasten. Nee, aber nicht auf den F-Tasten.
und auf den F-Tasten nur in Verbindung mit einem Modifier.
Ja, aber dann leg dir doch das auf eine andere Taste.
Nee, so wichtig ist es mir dann auch nicht.
Oh. Naja, auf alle Fälle, wenn man die Caps Lock disabled hat, so wie wir das haben,
dann hat man dieses schöne LED-File.
Genau, das ist die LED-File. Dann habe ich gedacht, dann mache ich mir irgendwie so ein, erstmal mache ich mir so eine Kommandozeilen-App, wo ich einfach was reinpipe. Und dann kann ich mir so ein, was ich so einen Cronjob setzen, der immer, wenn ich neue Tweets habe oder so, ich bin ja so ein viel beschäftigter Twitteraner, dass dann da die LED angeht.
Das ist eigentlich cool.
Das ist ziemlich cool, oder?
Kriegt man, wie schnell kriegt man die an und aus?
Wegen
dass man dann auch
Pulse Width Modulation?
Dass man dann auch Grautöne hinkriegen kann, quasi.
Ehrlich gesagt, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob PWM geht. Ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, diese scheiß LED kaputt zu machen. Aber wenn
du. Wie soll man denn eine LED kaputt kriegen?
Ja, oder halt irgendwas. Also das.
Puh, es gehört der Firma
Steve,
das MacBook.
Steve hat sich das noch nicht gedacht. Wenn du gerne hier Next Big Things LEDs kaputt machst, tu dir keinen Zwang an. Ich gebe dir gerne den Source Code. Vielleicht stelle ich dir das auch demnächst mal online.
Ja, mach auf jeden Fall.
Das ist auch nicht so die Leistung. Das,
ja, gibt's, aber trotzdem.
Da gibt es so einen Sample Code von Apple, den habe ich eigentlich nur auf.
Copy and paste und.
Ja, ich habe den halt, sag ich mal, portiert auf Objective-C, wie ich es schreiben würde, weil es so ein bisschen idiosynkratisch ist. Also wenn man sich 10 Apple-Example-Codes anschaut, hat man 12 verschiedene Arten, Objective-C zu schreiben, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich auch, die ganzen APIs sind natürlich übelst C-lastig, weil du halt irgendwelche USB HID-Devices dir holen musst und dann iterierst du da über alle LEDs und setzt die auf ihren Maximalwert. Und das ist ein bisschen... Also ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie noch 3 externe Tastaturen anhabe, dann gehen die wahrscheinlich alle auf DEFCON 5. Aber das ist jetzt auch, da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Mir geht es nur um die eine LED.
Achso, wenn ich jetzt quasi auf meiner Bluetooth-Tastatur?
Ja, ich iteriere halt, glaube ich, über alle Tastaturen und dann iteriere ich über alle LEDs und setze die dann halt auf irgendwas.
Achso, also wenn man da mehr LEDs hat, dann könnte man auch noch bei der NumLock-Taste.
Da gibt es ja, es gibt ja so eine Linux-Distribution, ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich, vielleicht Tinfoil oder so. Für so Ultra-Paranoide. Und da kannst du dir deine Passwörter und deine Private Keys über die NumLock-Taste rausmorsen lassen, falls jemand deinen Screen abgreift.
Was?
Du kannst ja über so elektromagnetische Wellen und so einen Bildschirm quasi abhören. Van Eck-Freaking nennt sich das.
Ja, okay. Und,
wenn jetzt dein super geheimes DEFCON 5, ja, ich weiß immer nicht, welches. Beschwert sich gerade jemand. Ich vergesse immer, welches DEFCON, das böse DEFCON ist. Das ist immer das andere, von dem ich nicht denke, dass es das ist.
DEFCON 5 ist eigentlich total harmlos, oder was?
Scheiße, ja, DEFCON 5 ist harmlos. DEFCON 1.
Vögel, die Vögel zwitschern, heißt das.
Ja, in etwa. Okay, dann gehen halt meine Tests nur auf DEFCON 1, Entschuldigung. Das passiert mir aber ständig. 10-mal am Tag.
Schlimm.
Genau, Tinfoil hat heißt es, Dankeschön. Und wenn du jetzt dein Passwort angezeigt kriegst auf dem Computer, zufallsgeneriertes Passwort lautet XY. Oder dein Private Key oder dergleichen wird dir angezeigt. Das möchtest du dir gerne aufschreiben. Du hast aber Angst, dass der NSA in dem schwarzen, dass der schwarze Wagen da vor der Tür der NSA gehört.
Aber jetzt aber ehrlich gesagt, ein ernsthafter Tinfoil-Head-Träger schreibt sich sein Passwort nicht auf.
Ja, okay, oder du willst es dir merken, du schreibst es dir mental auf. Oder du verbrennst, weißt du, egal.
Danach verbrennen sie die LED.
Du irgendwie musst du das ja aus dem Rechner rauskriegen. Dann kannst du dir das halt über diese NumLock-Statuslampe rausblinken lassen, über Morsecode.
Aber das mit der LED auf der Tastatur, da gab es so ein Kickstarter-Projekt.
Ach Gott.
The Light, ich weiß nicht, wie das heißt. Das war auf jeden Fall, das war so ein USB.
Das Licht.
Ich glaube.
Till Lindemann präsentiert das.
Wir machen aus deinem. Bevor das released, machen wir noch ein Kickstarter-Projekt raus und nehmen nochmal 200.000 ein.
Ich hatte ja eine Idee für ein Kickstarter-Projekt, dass ich so einen Todesstrahl baue und wenn du 10.000 Dollar beiträgst, dann töte ich dich nicht. Oder deine Stadt setzt dich in Flammen.
Ach so, das ist ja.
Irgendwie so eine Wettermaschine, so ein James Bond-mäßiges.
Ja,
ich weiß ja gar nicht, womit diese ganzen James Bond-Bösewichte das immer finanzieren.
Das stimmt.
Ihre Wettermaschinen und ihre.
Wahrscheinlich im nächsten James Bond, dann finanziert der Bösewicht das so katzelt, streichelnd über Kickstarter.
Ich muss jetzt in meiner Schande gestehen, ich habe ja überhaupt keine James Bond-Kredibilität. Der erste James Bond, den ich gesehen habe, war ein Quantum Trost.
Was?
Also der vorletzte. war okay. Der erste, den ich gesehen habe.
Das war der, du hast noch nie in deinem Leben auf Sonnabends auf dem Fernseher und versehentlichen
James Bond eingeschaltet. Das habe ich schon mehr verguckt. Also habe ich mir immer gedacht, jetzt gucke ich mal einen James Bond. Und dann habe ich mir nach 3 Minuten gedacht, das ist viel zu doof, ich schalte aus. Und dann den Quantum Trost habe ich auch nur geguckt, weil der Soundtrack von, der Titelsong war von Jack White. Und den wollte ich gerne mal, ich bin großer Jack White-Fan. Und dann wollte ich den gerne mal im Kino auf geilem Sound hören. Der Sound war total scheiße, der war ultra schlecht abgemischt von dem Titeltrack. Aber der James Bond hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mir jetzt Skyfall habe ich mir auch angeschaut.
Wobei ich sagen muss, im Kino war, glaube ich, auch der erste, den ich gesehen habe hier.
Ein Quantum Trost.
Nee, der davor.
Casino Royale.
Casino Royale, genau.
Und die sind ja auch anders als
Die sind ja auch anders.
Casino Royale fand ich sehr gut. So ein bisschen so wie Dark Knight, so ein bisschen grittier.
Genau, den letzten fand ich doof.
Ich fand den gar nicht so schlecht.
Also ich fand den Bösewicht, der war mir zu Joker-mäßig, wie bei Dark Knight.
Ja, aber ich mag einfach Javier Bardem.
So heißt der Schauspieler, okay. Ja, aber ich fand ihn tatsächlich, zu Joker-mäßig und ich fand den Film zu und
das zusammenhangslos. Das sind auch nicht mehr, das sind diese nach der Wirtschaftskrise, diese Bösewichte, die nicht mehr so eine Wettermaschine und so einen Kometen. Das stimmt, oder die klauen auch keinen Satelliten.
Hey, bei mir hat es nur noch zu der verlassenen Insel gereicht.
Ja. Und da ist es dann nicht so weit her. Die bräuchten so einen Kickstarter eigentlich. Genau.
Ja, das wird ein Kickstarter für böse Diktatoren.
Wo wir gerade von Kickstarter reden, ich sehe aus deinem MacBook Air deinen Nifty.
Hast du eins mittlerweile bekommen?
Also, ich habe ja. Richtig früh, ja. Als ich diesen Mini-Drive geplätscht habe, da kannte den ja noch keiner. Es war so Underground, Hipster, bla bla bla.
Yeah.
Und dann habe ich mir den, im November war das, glaube ich, oder so. Nee, im November soll der kommen, ursprünglich. Das war ja irgendwie das angekündigte Release-Datum.
Ich suche jetzt die Mail raus, wann ich den gedingst habe.
Ja, ich war eh wieder der Letzte, ich kenne das doch. Naja, auf alle Fälle.
Keine Ahnung, also.
Haben sie es dann irgendwie dreimal nach hinten geschoben und dann, wie das so ist bei diesen Kickstarter-Projekten, ach Mist, Hardware machen ist ja doch nicht trivial und da muss man ja irgendwie Hardware machen und dann hat der Kleber nicht gehalten und die Farben waren doof und so weiter und so fort. Und jetzt ist meine auch noch verschwunden, also der sollte an Soundcloud geliefert werden, wurde aber nicht. Und naja, ich warte, also jetzt ist, glaube ich, Mai veranschlagt für meinen Nifty Mini Drive. Und zwischendurch, als ja mein MacBook Air noch gestorben, hatte ich richtig Angst, dass ich mir nicht nochmal ein MacBook Air kaufe oder dass es da nicht passt. Ja. Oh.
Jetzt hast du nur deswegen nochmal ein MacBook Air gekauft? Nein.
Nein, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das MacBook Air der beste Computer ist, den man sich kaufen kann, wenn man iPhone programmieren möchte.
Das stimmt.
Zumindest der in die erweiterte
Hose. Also ich habe am 6.7. habe ich das. 6.7.2012 habe
ich es. Ich finde die E-Mail gerade nicht. Aber erzähl mal ein bisschen davon und dann gucke ich mal.
Also ich habe, das ist so ein, das war ein total tolles Video auf deren Webseite, dass nämlich, man hat ja diesen SD-Karten-Slot in seinem Mac der aktuellen Generation. Und gerade als MacBook Air-Besitzer ist man ja in der furchtbaren Lage, dass man maximal 256 GB, obwohl mittlerweile geht es 512 GB auch. Mein MacBook Air hat gerade mal so 256 GB Speicher und diese Idee, da einfach eine kleine SD-Karte reinzustecken und sich nochmal 64 GB zu holen, ist überwältigend. Und dann hat man aber dieses Problem, dass...
Du bist gleich zu überwältigen. Wer Max überfallen möchte, der bringt ihm einfach so eine SD-Karte mit.
SD-Karte!
Und schon fällt er um, kann man plündern, ohne weiteres. Braucht man auch keine Hemmungen haben.
Also, auf jeden Fall, und aber so eine SD-Karte, die reicht halt immer noch ein wenig aus dem Slot raus.
Darum das ist richtig, First World Problem.
Also das ist auch, ich glaube, das haben auch Menschen in der dritten Welt.
Dass die SD-Karten überall rausgekommen
sind. Ich habe schon Hunger, aber eigentlich ist mir viel...
Wann hast du gebackt?
6. Juli.
Scheiße, ich auch.
wie viel Uhr? Ah, da hast du mich wahrscheinlich getoppt.
Also 12.01 PM, ist das jetzt 12 Uhr mittags oder ist es in der Nacht? Ich vergesse es immer, wie das ist mit 12 PM.
Ja, okay, auf jeden Fall ist der vor mir. Ich habe 18.19 Uhr. Mist!
Tja, das ist einfach mal...
war ich mal wieder ganz hin. Ja,
Max hat jetzt auch nicht die Mini-Drive.
Jetzt hat es echt jeder.
So unten durch. Nee, aber bist du zufrieden?
So, auf jeden Fall ist das so ein kleiner Adapter. Erst nochmal erzählen, was es eigentlich ist.
Das haben wir noch gar nicht.
So ein kleines Ding, was man halt in den SD-Karten-Slot reinsteckt, wo man eine Micro-SD-Karte oder wie auch immer die heißt, also eine ganz kleine SD-Karte reinstecken kann. Und dann schließt das mit dem Gehäuse ab. Und ich habe das im Juli letzten Jahres gekauft und hab, wow, geil, das, wie konnte ich jemals ohne leben? Und dann war es irgendwie dann plötzlich vor einem Monat dann so in der Post und ich habe, oh Gott, warum habe ich das mir gekauft?
Echt? Also ich finde die Idee immer noch gut, aber ich habe jetzt, das ist ja irgendwie, dann gingen auch ganz viele nicht und ich habe ja diese ganzen E-Mails von denen bekommen und die haben mir auch angeboten, ich kann einen von den jetzigen haben, mit denen sie Probleme hatten,
ja,
oder ich kann von den nächsten Generationen einen kriegen. Und da ich natürlich nicht nochmal...
Also vielleicht habe ich einen, von denen es Probleme gibt, weil ich habe nämlich Probleme mit meinem...
Der sieht auch ein bisschen schief aus.
Der sieht auch ziemlich schief aus.
Was hast du denn für Probleme?
Also ich habe... was ich da drauf gepackt, ich habe eine VM drauf gepackt, so gleich mal so richtig, was ja eigentlich auch so ein schöner Einsatzzweck dafür ist. So.
Ist eine SD-Karte überhaupt dafür geeignet, irgendwie viel beschrieben zu werden? Also ich hätte gedacht,
ich glaube nämlich nicht, die sind nämlich einfach furchtbar langsam. Also das ist, die Geschwindigkeit ist nicht sonderlich doll und also das war so, also ich habe dann Windows XP drauf gehabt in der VM, dass Windows XP hat Bluescreens gefeuert, weil die SD-Karte so langsam war, krass, von der es lief. Also das ging gar nicht und dann habe ich es direkt rüber, also ich habe es gar nicht rüber kopiert, weil das hätte zu lange gedauert. Ich habe einfach nochmal das Windows XP nochmal neu aufgesetzt und es hat plötzlich statt irgendwie einer Dreiviertelstunde 3 Minuten gebraucht, also wirklich sowas in den Dreh, das aufzusetzen und es war einfach snappy und schnell und alles gut und so. Und dann habe ich das Windows XP ungefähr 8 Minuten gebraucht und dann konnte ich die ganze VM auch wieder wegschmeißen.
Wie, als es dann ging, war es immer noch auf der SD-Karte?
Nee, dann war es auf der internen Platte.
Ja.
Und es gibt vielleicht so Anwendungsfälle wie die Fotosammlung oder die Musiksammlung. Also ich glaube, für eine Musiksammlung ist es echt gut geeignet. Du brauchst einfach nur relativ viel Speicher oder auch Filme.
Ja, Backups.
Backups? Will ich Backups da drauf schieben? Also ich nehme ja arg für Backups.
Ja, also ich meine, na klar, ist kein Offset-Backup oder so, aber da einfach nochmal was drauf kopieren. Ich sag mal, als ich mir Bier über das Laptop gekippt hat, das Ding hätte es noch überlebt.
Das stimmt, das hättest du auf jeden Fall.
Also und das ist irgendwie, das kann man sich ja sicherlich irgendwie clever einrichten mit dem Symlink oder gibt es ja bestimmt irgendwie so einen Trick, wie man einfach so einen Ordner permanent im Cronjob den synchron hält.
Ja, mit AirSync oder sowas.
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, Symlink.
Passt. Ja, sowas in der Richtung kann ich mir, aber es ist so dieser erste Moment, dieses, wow, das ist ja geil, das ist so komplett verflogen bei mir. Das heißt, da dieses Nifty Mini Drive drin, ja, es ist da und es ist auch alles ganz okay. Und es stört auch nicht großartig, aber es ist halt zu langsam, um es jetzt wirklich große Datenmengen drauf anzusetzen. Und bisher habe ich den Anwendungsfall. Vielleicht fällt mir ja noch irgendwas Tolles für ein, was ich damit machen kann. Du bist glücklich damit?
Ich hab's ja noch nicht.
Ach, du hast es immer noch nicht?
Nein, Mai.
Oh Gott.
Ist dann bald schon ein Jahr, dass ich darauf warte. Und das war ja das erste Mal, dass ich bei Kickstarter. Es ist das erste Mal, dass ich bei Kickstarter was gebackt habe? Es ist auf alle Fälle das erste Mal, dass ich Hardware gebackt habe. Und ich glaube, ja, ich habe nur 2 Sachen gebackt. Einmal das und dann noch so ein Wasteland 2, ein Computerspiel.
Also bei mir war es jetzt nicht das erste, was ich gehabt habe. Das erste war, ich habe $1 für die Show von The Frank gegeben.
Die nichts geworden ist.
Doch, die ist was geworden.
Echt, die ist was
geworden? Ja, die ist was geworden.
Ich dachte, das wär, hätte
nicht
geklappt.
Ich habe mir aber trotzdem nicht eine Folge davon angeguckt.
Du hast ja nur 1 Euro.
War ja auch nur $1.
Hast ja nicht irgendwie.
Dann habe ich noch The Light probiert zu backen.
War das so eine dumme Glühbirne?
Nee.
Okay.
Aber fast. Das war so ein Leuchtcomputer, Lampencomputer. Also das war so eine quadratische Lampe mit vielen LEDs drin, die du alle unabhängig farblich bestimmen konntest.
Was du jetzt selber baust?
Nee, ich baue nicht so was Fancyes. Also okay. das wäre echt wesentlich cooler gewesen. Und das nochmal ein kleines Board drin hatte, wo ein Linux drauf lief, wo du dann per WLAN oder sowas, also konntest das per Skript gesteuert, konntest du die Farbe ändern von dem Ding. Es war sehr, sehr cool. Sollte irgendwie $100 kosten, die ich dafür rausgeschmissen hätte. Daraus ist leider nichts geworden. Was jetzt geklappt hat, wo ich mich fast ein bisschen ärgere, ist so ein, aber eigentlich ist es cool, aber ich glaube, das ist ungefähr 10 Minuten lang cool und danach ist es wieder scheiße. Aber werden wir sehen. Und zwar ist das ein 3D-Stift.
Ah ja, den habe ich gesehen.
Ist ein Stift und man kann da und da kommt Plastik raus, heiße Plastik, und dann kann man so in der Luft rummalen und sowas. Und
man ist quasi selber der 3D-Drucker.
Man ist selber der 3D-Drucker, genau. Und das dafür habe ich irgendwie. Und Ich bin gespannt, ob ich es toll finden werde, wenn ich es dann bekomme. Also im Augenblick, also als ich das ist ja immer so, man sieht dieses Video und denkt sich, oh geil,
das ist ein bisschen so wie Teleshopping.
Ja.
Eigentlich müsste man sich da hinstellen.
Oh Gott.
Mit Chef Tony. Ja, Chef Tony, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe hier so einen super geilen Messerschärfer. Und da kann man auch, keine Ahnung, die Steuererklärung mit so scharf machen, dass man damit noch Käse schneiden kann. Und so. Das wäre eigentlich auch vielleicht eine ganz lustige Idee, mal so ein Kickstarter-Video aufzuziehen.
Gestern ist ja sowas, ist ja was gekommen, das war, da hat irgendwie ein Mädchen, ein kleines neunjähriges Mädchen hat ein Kickstarter-Projekt und zwar, dass sie gerne ins RPG-Camp möchte und weil ihre Brüder haben sich über sie lustig gemacht, dass ja Mädchen gar nicht coden können und gar keine Ahnung von RPGs haben und darum braucht sie jetzt $829 fürs RPG-Camp. Und dann hat irgendjemand ausgebuddelt, dass die Mutter von diesem Mädchen ist Multimillionärin, ist so unglaublich reich geworden mit dem Eintreiben von Schulden. Also jetzt auch nicht unbedingt sowas so, ja, ich habe Babyraum gerettet und bin zufälligerweise dabei trotzdem Millionär geworden, sondern sowas.
So wie ich. Ich warte immer noch auf mein Geld.
Genau. Und ich glaube, langsam geht so und als ich das letzte Mal geguckt habe, war dieses Projekt bei $20,000 und immer noch nicht gecancelt von Seiten Kickstarters.
Naja, ich meine, ich habe das auch nur, also ich habe davon gehört, aber ich habe selber nicht, ich habe mir das Video nicht angeguckt oder so, ich habe das nur so ein...
Na, die weiß schon, welche Knöpfe sie drücken muss.
Ja.
Und so dieses, also dieses... Kleines Kind ist schon mal putzig und so dieses ganze Thema aufzugreifen, was gerade so in aller Munde ist und so. Also das ist sehr fishy. Und ich glaube, es gibt immer mehr so, also.
Okay, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das Problem. Aber wenn Kickstarter das jetzt dicht macht,
ja,
dann finde ich, ist das einfach mal so eine, wie sagt man, slippery slope im Englischen.
Das stimmt. Also das ist.
Also ich will, was ist denn jetzt das Problem? Die Frau ist zu reich.
Ja, das ist natürlich...
Die hat das Geld nicht nötig. Also ich meine, viele Leute haben das Geld nicht nötig. Wenn ich jetzt irgendwie eine Idee hätte für eine Sache, für eine dumme Glühbirne oder so ein
Shit. Ja, und das ist bei Kickstarter mittlerweile so ein bisschen das Problem. Das ist, also entweder es dauert ewig, du wartest wirklich sehr, sehr lange auf dein Produkt und es ist nachher im Zweifelsfall nicht so toll wie vorher gedacht.
Ja.
Weil du siehst es in irgendeinem schicken Werbevideo und niemand hat es jemals in der Hand gehabt und dann kriegst du es und bist der Erste, der es in der Hand hält. Und wer hätte das gedacht? Es ist nicht ganz so toll, wie die Werbung vorher versprochen hat. Oder sie haben eigentlich das Produkt schon fertig und dieses Kickstarter-Projekt ist nichts weiter als eine Marketingkampagne.
Genau, aber ich meine, das ist ja auch erst gekommen. Also ich kann mich
an
eine Zeit erinnern, als Kickstarter-Projekte überwiegend waren, ja, wir würden gerne ein Album aufnehmen, wir haben kein Geld und dann spendet man da irgendwie $5, kriegt man eine Postkarte von denen geschenkt. Und wenn die halt ihr Album hinkriegen, aber es war schon mehr so ein bisschen wie eine Spende.
Mhm.
Und heutzutage ist, also oftmals ist es ja so, du vorbestellst irgendeinen Shit, den es noch
genau
nicht gibt. Aber jetzt irgendwie, ja, wenn sie jetzt diese Nummer dicht machen, und klar braucht die Frau das nicht, aber wenn ich jetzt gerne 2000 Euro hätte, um mein Album aufzunehmen, sagen wir mal, ich würde schon 2000 Euro irgendwie zusammenkriegen, aber kann ich mir natürlich auch von jemand anders bezahlen lassen.
Ich finde die Idee toll. Also ich finde so dieses Grundkonzept von Kickstarter und Konsorten finde ich toll, aber es wird trotzdem immer mehr zu so einer Plattform, die auch viel, viel Negatives produziert, wie ich finde. Oder nicht ganz so toll
ist. Ja, das ist richtig.
Aber dieses ganze Konzept auch diskreditieren.
Vielleicht, ich meine, mittlerweile sind sie aber auch zu groß, als dass sie einfach irgendwie so auf Einzelfallebene entscheiden können, du nicht. Also damit, jetzt müssen sie halt schon so Regeln haben.
Ja. Yeah.
Und ich glaube halt, also ich meine, guck mal, wenn die Frau jetzt nicht mehrfache Millionärin wäre, dann wäre das ja, würde sich ja keiner beschweren.
Ja.
Du kannst aber nicht in die Regeln schreiben, so wenn sie selber reich sind, wenn sie sich das selber leisten können, dann dürfen sie nicht teilnehmen.
Ich verstehe schon, also ich gebe dir absolut recht, aber trotzdem ist es eine blöde Story, dass sowas, also man hat, also zumindest geht's mir so, dass entweder über Kickstarter Projekte finanziert werden, die sonst keine Chance hätten. Wobei, warum haben sie sonst keine Chance? Entweder weil die Produkte so scheiße sind, dass sie niemand kaufen würde oder ja, keine Ahnung. Oder eben, dass es so ein Weltverbesserungsding hat. Also so The Frank, so sein, also vielleicht sollte man das wirklich nur für Künstler machen. So, ich produziere mein nächstes Album darüber und ihr kriegt darum den Content. Und
ja, aber das wird dann auch wieder so eine unangenehme Was-ist-Kunst-Diskussion. Also ist jetzt, okay, ein Album ist Kunst, ist mein Computerspiel Kunst?
Na, ich würde sagen, wenn man es digital ausliefern kann und es kein Hardware-Produkt, also so, sagen wir mal so, wenn es so sozusagen, wenn es nur die Anfangsfinanzierungskosten gibt, also was ja zum Beispiel bei einem Computerspiel der Fall ist oder bei allen digital lieferbaren Gütern sozusagen oder bei einem Album.
Minus Softwarewartung, so, aber ja.
Ich will dieses Produkt ausliefern und ich will gerne das machen und finanziert mir das quasi vor oder ihr kriegt das dann dafür. Und so dieses, gerade so dieses Hardware produzieren ist ja dann doch komplizierter, als wir uns gedacht hatten. Finde ich schon, also so dieses.
Ja gut, aber da, also gerade was so Hardware angeht, da haben sie jetzt ja auch so ein paar Sachen getroffen. Also darfst jetzt ja nicht mehr irgendwie so Renders in deinem Video haben, ohne zu sagen, dass das Renders sind und so.
Okay.
Du musst auch so eine Sektion zum Thema Risiken und Challenges haben und wie du die bewältigen willst und so.
Also bei diesem,
aber auch nur für Hardware, glaube ich. Oder für so Sachen, physikalische Sachen mit so Herstellungsschwierigkeiten. Weil es halt gerade mit diesen Glühbirnen, dieser Glühbirnengeschichte war das ja irgendwie so.
Also bei The Light war das alles perfekt. Mhm. Keine Ahnung von welcher. Achso, ich glaube, ich weiß, von welcher Glühbirne.
Nee, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass es so eine WLAN-Glühbirne gab, die irgendwie die Farbe ändern kann.
Ja. Yeah.
Und die dann aber, oder die Leute konnten das irgendwie nicht, oder das, irgendwas stimmte dann nicht, ich weiß es schon nicht mehr.
Also bei diesem The Light war das auf jeden Fall so, dass da konntest du dir dann deren Excel-Dokumente runterladen, wo die ausgerechnet haben, was der ganze Scheiß kostet und wie, welcher Anteil wie hoch ist. Und wenn wir so und so viele 1000 Stück produzieren, dann kostet uns das so und so viel. Und ich weiß nicht, ob diese Zahlen im Zweifelsfall Bestand gehabt hätten, aber das waren zumindest so auf den zugegebenermaßen nicht sonderlich langen Blick, den ich darauf geworfen habe, machte das so einen Eindruck, als ob, ja, da hat sich schon jemand Gedanken drum gemacht. Klar, was das im Nachhinein taugt, ist weiß man nie, aber ich hatte das Gefühl, dass das eines der Projekte war, die es eigentlich zu Unrecht nicht geschafft haben. Die was von einer.
Ach, das ist gar nicht durchgekommen.
Nee, ist nicht durchgekommen. Da ist mein Geld nie abgebucht worden. Die haben sich dann irgendwann mal und haben dann auch eine Bestandsaufnahme gemacht, sozusagen, warum hat es nicht geklappt und wo haben sie es nicht beworben gekriegt. Und die haben dann auch auf halber Strecke nochmal das ganze Konzept umgeworfen. Und so, also die waren schon ganz schön verzweifelt.
Ja, ich meine, Kickstarter hat es nicht leicht.
Och, ich glaube,
also, was heißt, es sind Luxusprobleme. Aber die haben ja schon, ich glaube, die kriegen schon relativ viel Kritik von so Leuten wie uns.
Ja, klar.
Wir haben ja auch sonst nichts zu tun, als uns zu beschweren.
Ich hab noch eine Chrome-Erweiterung geschrieben.
Du bist so umtriebig, da komme ich mir richtig faul vor.
Ernsthaft?
Ja, ein bisschen.
Also im Augenblick bin ich auch gerade mal so ein bisschen auf dem, so mal wieder ein bisschen Rumspielen-Trip. Das ist irgendwie, macht auch gerade, und zwar Tab Hibernation. Das war jetzt, es gab so ein, also ich bin ja so ein, ich habe in meinem Chrome immer sehr, sehr viele Tabs offen.
Tab-mäßig, wir hatten das schon.
Ja, wir hatten das ja schon.
Ich ja gar nicht, ich habe jetzt 3 Tabs offen.
Ich habe im Augenblick sonst gerade auch mal relativ, wie viel habe ich gerade? Obwohl, sind auch relativ viele. Und, da gab es so ein Tool, was jetzt irgendwie hip geworden ist, das hieß OneTap, was so mal kurz durch die Blogs gegangen ist. Und das macht in Chrome nichts anderes außer dem aktiven Tab zu. Mhm. Und die werden in irgendeiner Liste weggespeichert, die gerade noch offen waren. Und man kann sie dann sozusagen jederzeit wieder öffnen. Was ich aber explizit nicht wollte, ich bilde mir zumindest ein, auch einen Grund zu haben, warum ich die Tabs noch offen habe, die da noch sind. Und darum hätte ich ja ganz gerne, dass sozusagen die Daten weggeschmissen werden, die da hinten sind. Und aber dass der Tab trotzdem noch offen bleibt und wenn ich wieder drauf gehe, dass er dann relativ schnell wieder da ist.
Ja.
Und dann bin ich drauf gekommen, Moment mal, das könnte man eigentlich relativ leicht machen, indem man in dem Tab einfach auf einer, also meistens ist ja so, das ist so ein HTML-Seite selber, also ich meine, ist gar nicht so, nimmt gar nicht so viel Speicher weg, sondern der Content nimmt ja so viel Speicher weg. Wenn du einfach eine andere URL aufrufst in den Tab, dann wird dieser Speicher wieder freigegeben und alles ist gut. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich nämlich eine
alles okay.
Achso. Habe ich eine Chrome-Erweiterung geschrieben, die bei allen außer dem aktiven Tab geht die einfach intern auf eine andere Seite, auf eine Chrome-interne Seite. Also so eine Chrome-Extension kann ja eine interne Seite haben. Mhm. Das wird noch wichtig in meiner kleinen Erläuterung. Und
ist das klausurrelevant?
Ja. Und alles, was passiert ist, dass der Titel dieser Seite wird ausgewechselt durch den Titel der Originalseite mit so einem kleinen UTF-8-Mond davor, den ich mir auf in Unicode geholt habe. Damit man sieht, dass die schläft. Das Favicon wird ausgewechselt. Also von außen sieht dieser Tab, also wenn er gerade nicht aktiv ist, sieht er weitgehend identisch aus mit dem Tab, auf dem man gerade drauf war. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist eine wesentlich schlankere Seite geladen, die nicht so viel Speicher wegnimmt. Wenn man dann draufkommt auf die Seite, sieht man einen Button, dieser Tab schläft. Und dann hast du einen Wake-up-Button.
Hast du auch ein süßes, schlafendes Tab gemalt?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Das muss ja alles schlank sein. Das kann man nicht Speicher wegnehmen.
Das kannst du ja irgendwie in so ein GIF, ein hart komprimiertes GIF.
Ja, also es wird noch. Dann hast du so einen Wake-up-Button oder wenn man die Leertaste drückt und dann wird die URL wieder ausgewechselt. Dann bin ich irgendwann mal später drauf gekommen, Moment mal, URL brauche ich ja gar nicht auswechseln. Ich brauche ja nur die History-Back-Funktion zu nehmen, weil dann werden ja auch teilweise sogar noch meine Daten restauriert und wo ich gerade gescrollt war und sowas. Also wenn ich ein Formular halb ausgefüllt habe, ist ja Chrome schlau genug, das Formular dann wieder halb auszufüllen. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, ist, dass wenn man die Erweiterung deinstalliert, wenn man so eine Chrome-Erweiterung installiert, dann werden beim Deinstallieren so einer Erweiterung, werden alle Tabs geschlossen, die eine Seite dieser Erweiterung offen haben. Mit anderen Worten, wenn ich diese Erweiterung deinstalliere, wieder wegschmeiße, werden alle noch hibernateten Tabs dicht gemacht.
Okay.
Also ich habe dieses Problem der zu vielen Tabs relativ final gelöst.
Tabgate.
Tabgate. Und das Ganze noch ein bisschen schlimmer zu machen, wenn ein Update eines Tabs, einer Erweiterung rauskommt, macht Chrome intern einen Uninstall und danach wieder einen Install. In anderen Worten, es sind alle Tabs zu. Und ja, das ist mir dann mal so passiert.
Aber da war es natürlich schon in Production.
Natürlich, das ist selbstverständlich.
Und lass mich raten, du hast von Barack Obama die Tabs zerstört.
Na, Ostkonflikt ist jetzt wieder am Kochen, weil... Ach so, ein schlafender Tab, ja genau. Und ja, aber das ist jetzt... Aber wie kriegt man dieses Problem jetzt gelöst? Also wie kommt man da drum rum? Ich dachte, also...
Da kannst du nicht einfach... Wenn wird irgendwas aufgerufen, wenn du...
Nein. Wenn, es gibt keinen Event-Händler, der gerufen wird. Beim Installieren wird einer gerufen von Chrome, aber beim Deinstallieren wirst du nicht darüber informiert.
Naja, dann musst du sie immer wegspeichern.
Was ich jetzt mache, ich rufe jetzt keine interne URL auf, sondern ich baue mir eine Data-URL und die schlafenden Tabs sind alle in 4 Kilobyte großen Data-URLs. Das funktioniert geradezu erschreckend gut. Was wirklich toll daran ist, wenn man so auf dem iPhone oder auf einem anderen Gerät Chrome nutzt, dann hat man ja dieses Tab-Syncing und dann sieht man da genauso die schlafenden Tabs und man kann genauso draufgehen. Der synkt
die Data-URL.
Der synkt die Data-URL.
Das ist geil.
Und es funktioniert perfekt. Also es ist eigentlich, aber es führt dazu, dass ich keine GIF-Bilder reinpacken kann oder sowas.
Da kannst du.
Naja, dann wird aber die Data-URL 30 Kilobyte groß und irgendwann ist dieser Speicherplatz-Sparen-Gedanke dann doch relativ hinfällig.
Hey, wie du kannst ja die einfach irgendwo hosten, das GIF, und dann linkst du auf das GIF.
Ja, aber ich wollte jetzt nicht, also...
Du bist ein neuer Spielverderber, so ein süßes, schlafendes Tab. Geht ja auch um Branding. Wie heißt denn die Extension?
Tab Hibernate.
Das ist auch...
Im Augenblick habe ich da auch nichts weiter drin. Das ist einer meiner schnellst releaseden Projekte. Das habe ich an einem Freitagabend um 18 Uhr war der erste Commit und um 23 Uhr war der Release
von der ersten kaputten Version.
Und in der Zwischenzeit habe ich noch einen Film geguckt und mich betrunken. Also das war
auf
schon
auf Arbeit?
Nee, zu Hause.
Geil.
Das war alles.
Aber das, ich muss sagen, das mit der Data URL, da möchte ich dir ein Lob aussprechen.
Danke.
Das ist clever.
Das ist schon okay, oder?
Das.
Ja. Also jetzt kann man es installieren. Jetzt überlebt es auch Updates
und das alles abwechseln. But when I do, I do in production.
Ja, aber das war so richtig. Achso, und das Mond-Icon, was ich da habe, das ist auch nur aus so ein Emoji-Icon von Apple.
Natürlich.
Das ist.
Hast du es über in Unicode gefunden?
Nee, das heißt über die Emoji-Tab. Wie gesagt, ich habe das, dieses Mond hier, was dann oben tatsächlich im Titel vom Tab drin steht, das habe ich in Unicode gefunden. Aber Chrome kann ja leider keine Emojis anzeigen. Böses Chrome.
Facebook hat, ich habe ein Emoji gepostet in einem Kommentar und Facebook, der Arsch, hat das Emoji gelöscht.
Gelöscht?
Ja, hat es einfach entfernt.
Bestimmt passt das nicht in deren PHP-Datenbank.
Du wirst lachen. Node kann keine Emoji behandeln, weil so wie die Strings intern handeln,
ja,
ist es irgendwie mit der multilingualen Play in einem Unicode oder so nicht kompatibel, bla bla, geht nicht.
Ich habe ja neulich von...
Deshalb können diese ganzen Node-Startups, diese Hippen, alle keine Emojis. Also das ist ein riesiger Aufriss, weil die ihre Strings halt komplett nicht mit Strings machen können. Also mit JavaScript.
Ich habe ja neulich, die ist jetzt mittlerweile im Store, kann man auch runterladen, die RBMAR-App, die Red Bull Music Academy Radio App.
Sag das nochmal ganz
Red
schnell.
Red Bull Music Academy Radio App.
Red Bull Music Academy Radio.
Red Bull Music Academy. Die ist eigentlich ganz cool. Die ist wirklich, also die haben so Red Bull, kann ich ja mal kurz pluggen.
Sag mal.
Die haben so, bist du so lange auf Klo, oder?
Ja,
och, dann, Mist.
Ich muss mir das innerlich antun.
Jetzt muss ich hier die ganze Zeit darüber erzählen. Aber es dauert so. Oh, fuck, wieso schlage ich es auch noch vor?
Erzähl mal schön.
Okay, SimCup schlägt gerade vor. Danke, SimCup. Übrigens, vielen Dank nochmal an SimCup, der geschrieben hat, gut, dass Max morgen wieder Nerds FM macht, dann brauche ich keinen Podcaster in Berlin zu stalken. Vielen Dank, SimCup. Wer solche Fans hat, braucht keine Feinde mehr. Aber ich verstehe die Ironie durchaus. Die Red Bull Music Academy Radio App. Ihr habt sicherlich schon mal von diesem jungen, sympathischen Softdrink-Hersteller namens Red Bull gehört. Die haben man glaubt es nicht, aber diese Getränke, die herstellen, ist zumindest meine Vermutung, die kosten gar nicht so unglaublich viel, wie man nachher für bezahlt. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit nur Zuckerwasser, was in der Produktion 2,5 Cent kostet und der Rest der Einnahmen geht für Gewinne und für Marketing drauf. Und davon kaufen sie sich dann Formel-1-Teams und so einen Schrott und weiß der Teufel was. Was sie aber auch machen, ist halt natürlich viele Musiker zu sponsern, weil das bringt ja wieder neue Red Bull-Kunden und ihr wisst, wie der ganze Hase läuft. Bei der Gelegenheit nehmen sie dann auch diese Konzerte auf und machen mit diesen Künstlern dann verschiedene Radio-Sessions. Und diese Radio-Sessions könnt ihr euch über diese App, die ich da gebaut habe, anhören. Und also über die Red Bull Music Academy, RBMAR-App. Und die gibt es im App Store für iOS. Die gibt es auch im Play Store für Android. Die habe ich allerdings nicht gebaut, die hat jemand anders gebaut. Nämlich das entsprechende Android-Team. Und das war so, hat doch sehr viel Spaß gemacht und ist eine sehr schöne App geworden, wie ich finde. Also es ist, wie gesagt, also ich hätte jetzt, Red Bull ist jetzt vielleicht nicht so mein allerlieblings-Trinkprodukt, Getränk.
Ich muss ja sagen, ich bin persönlich, ich weiß gar nicht, Red Bull ist irgendwie komisch. Ich habe so das Gefühl, Red Bull langsam aber sicher ersetzt das die NASA. Also die Masse, das ist ja so ein multinationaler Sportkonzern. Ich habe gehört, die haben jetzt auch in der Formel 1 irgendwelche krassen Patente, die sie an andere Rennställe lizenzieren und
Ernsthaft?
So. Ja, ja. Also habe ich gehört, ich habe von Formel 1 keine Ahnung.
Also stellen die nicht nur Zuckerwasser her, wie ich bis eben gerade
gesagt habe. Naja, das ist irgendwie, also effektiv finanziert dieses Zuckerwasser halt früher oder später eine Mars-Mission. Also ohne Scheiß.
Wenn aber eigentlich lustig, dass so eines Tages in den Geschichtsbüchern steht, bis in die 90er Jahre hinein wurde die Raumfahrt von Staaten finanziert, danach von einem Getränkehersteller.
Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, aber ich bin kein großer Freund von Red Bull, also dem Getränk.
Ja. Yeah.
Der Firma stehe ich relativ ambivalent gegenüber. Aber das finde ich doch beachtlich. Und diesen Stratosphärensprung da aus 4 Millionen Kilometern Höhe und so. Das ist schon. Ich meine, wahrscheinlich war es gar nicht so teuer. Ich meine, hier der letzte Mars Rover hatte nicht auch nur eine 500 Millionen gekostet. Da hätte Mark Zuckerberg auch sagen können, ich krieg zweimal irgendeinen Scheiß zum Mars.
Ja, das
und Instagram bleibt, wo es ist.
Ich berechne ja sowas nur noch in Berliner Flughäfen. Das ist,
was kostet so einer?
So Berliner Flughafen? Mhm. Ich glaube, der kostet jetzt 4 Milliarden mehr, als er kosten sollte.
Das sind 8 Mars Rover.
Das sind 8 Mars Rover, ja. Hätte man achtmal Wovereit auf dem Mars für absetzen können. Stellt euch das mal vor.
Aber ich, mir macht es ja nichts. Ich bin ein erklärter Freund von Tegel. Und jeden Tag, der den Tegel länger in Betrieb bleibt, ist für mich ein gewonnener Tag. Von daher können die sich ruhig nochmal 8 Milliarden da genehmigen und irgendwie noch eine Etage draufsetzen und das Ganze nochmal unterkellern und können denn da auch 2 A380 gleichzeitig nebeneinander landen. Vielleicht braucht man ja doch noch eine Landebahn.
Sollen also sich ruhig Zeit lassen. Ich wollte ja eigentlich noch über meine UTF-8 so, und dann habe ich von dieser Red Bull-App nämlich ich glaube vorletzte Woche, ja, muss ja schon, also letzte Woche in den Store gegangen, dann muss er vorletzte Woche submitted worden sein und in der Woche haben wir dann auch den Release, dann packe ich jetzt nochmal hier kurz den Link in den Chat, habe ich den Release Candidate gebaut und dann wollte ich nämlich in dieses, das haben wir bei Hockey hochgeladen, wir hosten das alles bei Hockey. Mhm. Und die haben ja auch so eine kleine App, die man ja ganz gut in seinen Bildprozess einbauen kann, dass dann automatisch Hockey aufgeht und dass man dann das so direkt hochlädt aus dem Xcode heraus und sowas. Das ist ja auch alles ganz hübsch. Und da habe ich dann nämlich das erstmal zur Feier des Tages und auch um die Tester nochmal darauf hinzuweisen, das ist ein wichtiger Release, habe ich dann Emojis eingebaut. Und dann hatte ich das bei Hockey hochgeladen, guck mir die Release-Notes an auf deren Webseite und nix da. Alles weg. Weil offensichtlich in dem Moment, in dem, ich weiß nicht, ob sobald irgendwo ein Emoji drinsteht oder sobald das erste Emoji kommt, wird dann halt von da ab alles abgeschnitten. Es fing bei mir direkt mit einem Emoji an. Ja, funktioniert alles nicht. Sodass ich bei dieser einen Mail, wo ich eigentlich reinschreiben wollte, wichtig, 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 die nochmal richtig gut durchtesten, keinerlei Release-Notes drin hat. Und dann kann man jetzt im Nachhinein immer noch die Release-Notes ändern.
Aber die E-Mail geht nicht
raus. Aber die E-Mail ist natürlich schon weg.
Oh. Hast du denen Bescheid gesagt?
Ich habe denen Bescheid gesagt. Ich weiß nicht, ob meine Ironie angekommen ist. Ich hab so geschrieben, wie könnt ihr.
Hattest du Emoji in der E-Mail?
Ich hab's per Twitter gemacht.
Hattest du Emoji in dem Tweet?
Ich habe in dem Tweet kein Emoji drin.
Ein verschenkter Tweet, Max.
ein Tweet ohne Emojis ist ein verschenkter Tweet.
Auf alle Fälle. Können bitte die Leute dafür sorgen, die mich überleben, dass auf meinem Grabstein Emoji sind.
Kriegen wir hin.
So.
So, jetzt muss man nur noch dafür sorgen, warte mal, welche Bierflasche das ist geeignet und nicht sehr schlecht.
Den kann man ja eigentlich auch schon zu seinen Lebzeiten kaufen, so ein Grabstein. Ist doch auch den Hinterbliebenen, weißt du, ich weiß nicht, ob ich meinen Hinterbliebenen das zutrauen würde, einen Grabstein. Weißt du, musst du so eine Schriftart auswählen und so und dann.
Hast du Angst vor einem Grabstein in Comic Sans?
Diese Angst ist nicht null, sagen wir mal so.
Was hättest du denn gern auf deinem Grabstein? Menlo oder in Consolata?
Nee, ohne Scheiß. Ich würde schon sagen Futura. Oder? Ich bin ein großer Freund von der Futura.
Ja, aber von der Futura ist jetzt auch kein großes.
Also ja, aber auf dem Grabstein? Geh mal auf den Friedhof und zeig mir einen Grabstein mit Futura.
Ich habe mal das Grab von Heiner Müller auf dem Sophienstädtischen Friedhof.
Liegt da nicht auch Brecht?
Ja, da liegen sie alle.
Da liegen sie alle. Da will ich auch mal liegen.
Ja. Das ist so eine ganz schmale. Brecht liegt
doch dann so eine Ecke, wa? Ich glaube. Egal.
Ich kann mich nur noch an das Heiner Müller Grab, das so eine ganz schmale Stele war. Mhm. Und würde mich nicht wundern, wenn das da in Futura drin stand. Das würde auf jeden Fall passen. Ja, das stimmt schon. Also, aber.
Man kann also vorbereitet sein.
Ja, auf jeden Fall haben die geantwortet von Hockey. Und den Pile of Poo, ja. ich habe das irgendwie so, wie könnt ihr sowas Wichtiges übersehen? Also es war ironisch gemeint, aber ich bin mir
ganz
nicht
schlecht.
Ich weiß nicht, ob die Ironie ankam. Die haben sich entschuldigt und meinten, ja, das Problem ist, unsere Datenbank ist im Augenblick, sie müssten nochmal das gesamte Datenbankfeld überarbeiten und dafür müssten halt alle entsprechenden Felder umgestellt werden, dass sie das auf jeden Fall vorhätten, aber dass das noch ein bisschen ausbleibt. Also bei denen scheint das nicht so sehr ein Notproblem zu sein,
okay.
als vielmehr ein...
Seid ihr zahlende Kunden von Hockey?
Ja, ich bin auch so als Privatperson
mittlerweile zahlende Kunde. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von dem Angebot von Hockey. Ich habe einmal mit einem gratis Test-Account da was hochgeladen, weil es auch nur irgendwie ein paar Tage halten musste. Und aber ich steh Hockey eigentlich sehr positiv gegenüber.
Also ich bin, es gibt ja Testflight, ist ja die Alternative dazu.
Genau.
Und Testflight ist zum einen kostenlos, aber war zum anderen auch lange Zeit Hockey.
Hat Twitter nicht Testflight gekauft?
Puh, stimmt, irgendwie sind die.
Irgendjemand hat die doch gekauft.
Oder haben die sich nicht irgendwie, haben die sich irgendeinen Werbedienstleister gekauft? War das nicht sowas in der Richtung? Ich weiß nicht,
wer das. Nee, Bursley hat Testflight gekauft, nicht Twitter. Aber.
Ach, scheiß drauf. Und auf jeden Fall, so dieses, warum macht ihr das kostenlos? Ihr wollt doch nur schnell wachsen, bla bla bla, diese ganze Problematik. Und Hockey ist halt so dieses anständige deutsche Unternehmen, war damals auch tatsächlich noch ein deutsches Unternehmen, dass wir nehmen Geld und dafür bieten wir diesen Service. Aber zumindest damals war es so, dass das Testflight doch viel, viel besser war als, fand ich zumindest, als Hockey.
Aber mittlerweile?
Dieses Blatt hat sich total gewendet. Also mittlerweile ist Hockey einfach sehr gut oder ziemlich gut geworden. Sehr gut noch nicht. Also damals war die Bedienung, also das User Interface war echt schlimm und so. Und das ist nach wie vor nicht perfekt. Aber Testflight ist ja auch nicht perfekt. Und es ist halt, man gibt dafür ein bisschen Geld aus. Ich habe neulich wieder eine Rechnung bekommen. Ich zahle irgendwie 7 € im Monat für.
Aber Continuous Integration machen die nicht, oder?
Nee, dergleichen machen die. Nee, testen machen die für dich gar nichts. Das ist wirklich, also es ist in erster Linie Tool für halt dieses, ich möchte gern iTunes, also iOS-Betas verteilen und dann Crashlogs für dich einsammeln.
Genau, aber ich sag mal so, Continuous Integration wäre jetzt ja nicht so fern
konzeptionell. Ich habe keine Ahnung, was die da vorhaben noch.
Also, weil ich bin so ein.
Obwohl, ich meine, dafür müssen wir den Code wieder ausführen auf ihrer Seite. Das, ich glaube, das dergleichen machen sie im Augenblick überhaupt
das noch nicht. Das ist ja das Problem, wenn du halt. Es gibt, ich habe mal. Halbherzig habe ich mal ein bisschen geguckt nach Continuous Integration Anbietern für iOS-Kram. Aber ich habe nur irgendwie einen gefunden oder so und der war dann relativ teuer. Aber da wäre ich noch auf der Suche. Weil ich nicht so richtig. Also, ich hätte mittelfristig. Habe ich, glaube ich, Bedarf für Continuous Integration.
Ja.
Meine super geheimen Projekte. Und ich will halt nicht immer mein iMac unter meinem Kornfeld da im minus 20. Geschoss anlassen über Nacht. Aber, also wenn jemand was weiß, ich Beta-teste auch gern.
Was ich mir heute mal wieder angeguckt habe, das war Objective-C Cloud.
Mhm.
Kennst du das? Hast du davon mal gehört?
Ich habe davon gehört.
Also
ich habe nicht richtig verstanden, wofür das gut
sein. Das ist so, na, die machen halt so dieses, du kannst eine RESTful API in Objective-C bauen.
Ja, du kannst halt einen Webservice in Objective-C
bauen. Ja, einen Webservice in Objective-C bauen, genau. Und hast halt Zugriff auf deutlich mehr Frameworks. Also was ja auch, wenn du, was weiß ich was, Core-Image oder sowas brauchst und das für gut hältst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist. Also es gibt ja erstaunlich viele Leute, die Objective-C können, aber eben keine dieser üblichen Websprachen.
Ja.
Und wenn man oder auch vielleicht keinen Bock darauf haben. Und wenn man eventuell ja, wenn man einen Client-Code geschrieben hat, der nicht so weit weg ist vom Server-Code, dann macht es ja eventuell oder macht es ja in vielen Fällen Sinn, in derselben Sprache zu bleiben. Dafür macht das ja auch Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass es genau für sowas, dass man da so einen Continuous Integration Service relativ leicht integrieren könnte. Ich weiß allerdings nicht, was die da auf ihrem Server, also dass du dann quasi per API was hochspielst. Und dass das dann bei denen gehostet wird und die ganzen Tests bei denen laufen und du dann nur das Response kriegst.
Bei Objective-C Cloud denke ich mir, also ich meine, ich wäre sehr daran interessiert, mal so ein, also ich kann mir Objective-C eigentlich schon vorstellen als Sprache für so eine Web-App.
Ja.
Also ich habe auch das Gefühl, also ich habe ja nur so eine Halbahnung von dem ganzen Rails-Gedöns bei SoundCloud, weil ich da nie wirklich dran gearbeitet habe. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, ohne jetzt jemanden auf den Schlips treten zu wollen, aber dass Ruby halt ab einer gewissen Größe einfach ein bisschen schwerer zu maintainen wird, weil du halt zum Beispiel keine Typisierung hast und das ist sicherlich auch eine Frage irgendwie der Sorgfalt, die man da walten lässt, wenn man das alles baut und so weiter und so fort. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade mit, so mit Blocks und so weiter und so fort, dass Objective-C vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl wäre für so eine Sprache. Das würde ich halt gerne ausprobieren, aber es gibt halt nicht so richtig ein Framework, es gibt nicht so richtig eine Möglichkeit, das zu hosten, mal von Objective-C Cloud abzusehen.
Ja, die bieten das halt als ihren eigenen Service an.
Genau, das ist halt, aber ob ich das jetzt wirklich mache, also für mich ist es mehr so ein Gedankenexperiment.
Ja.
Ob ich wirklich, also wenn ich jetzt irgendwie einen Bedarf hätte für eine Server-Komponente von meiner App, ich würde das nicht in Objective-C machen, ich würde das nicht auf Objective-C Cloud hosten, weil ich glaube, das ist irgendwie am falschen Ende gespart. Also sofern das nicht irgendwie wirklich eine ganz zeitlich begrenzte Angelegenheit ist, wo ich weiß, irgendwie so nach einem Monat haue ich das wieder weg. Weil,
oder, also ich finde,
wenn es nur so ein Prototyp ist, okay, aber ich würde da nicht rein investieren, weil dafür hast du einfach niemanden auf deiner Seite, der dir, also du hast, Apple macht halt irgendwie so Core Image und ich kenne deren Beispiele, du kannst irgendwie mit Core Image ein Gesicht finden, total nützlich, aber da kann ich mir auch einfach so eine App schreiben, die als Binary auf meinen Server laden und die halt als Service aufrufen. Da muss ich nicht den Rest auch noch in Objective-C schreiben.
Das ist, also ich meine, ich verstehe die Vorbehalte, die du dagegen hast. Ich finde aber so, es gibt halt, wenn du eine App baust, die irgendeine Form von Backend braucht, irgendwas um Daten zu synken, um der Teufel was, um da irgendwas zu machen, dann hast du entweder die Möglichkeit, dir und je nachdem, wie gut du entsprechende Webprogrammiersprachen kannst, kannst du dann eine davon nehmen. Klar, also wenn du Node schon kannst oder Rails schon kannst, dann baust du es darin. Oder zumindest so lange, wie du nicht weißt, ob die App wirklich mal abhebt, kannst du sagen, na okay, dann baue ich das erstmal da mit diesem Objective-C Cloud.
Klar, natürlich.
Buch mir da so einen Account für 10 Euro und wenn das
natürlich ist
wenn das dann irgendwann bei denen teurer wird, dann muss ich es halt neu bauen.
Aber klar, das stimmt natürlich. Aber die Sache ist, du fängst ja bei Objective-C effektiv von null an. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Frameworks, die ich jetzt nicht kenne oder so, aber einfach so ein.
Also du meinst so, es gibt so diese ganzen Datenbank-Frameworks und
gibt's irgendwie so einen guten MySQL-Adapter oder einen Postgres-Adapter oder
ich weiß gar nicht, ob die irgendeine Datenbank dahinter überhaupt liefern können. Ich meine,
nimmst du dann Core Data?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch noch ein ungelöstes Problem. Ich finde auch, sie sollten diese ganze Sache lieber als Open Source Projekt machen und dann sozusagen der Main Hoster davon werden und dann einfach darüber, dass wir haben es erfunden.
Man merkt es ja auch gerade so ein bisschen in der Objective-C Community. Da haben wir auch mit Jan neulich drüber gesprochen.
Ja.
Dass ja so ein bisschen so auch so Ruby-Leute so ein bisschen reinkommen und von allen anderen möglichen Ökosystemen halt die Leute zufließen und es auch jetzt eine stärkere Objective-C Open-Source-Bewegung so ein bisschen gibt, mit CocoaPods und so weiter und so fort. Ich würde mir schon echt wünschen, dass in den nächsten paar Jahren irgendwie mal jemand sowas wie GnuStep mal wieder.
Ja, das wäre.
Also ich finde, Objective-C ist eigentlich eine richtig schöne Sprache und es ist echt schade, dass es halt so ein bisschen auf den dünnen Aluminium-Laptops gefangen ist.
Mhm.
Und ich habe GnuStep nicht probiert, ich kann nicht beurteilen, wie gut das ist.
Yeah.
Ein Kumpel von mir hat mir neulich erzählt, dass es gibt so einen Hex-Editor, dessen Name mir gerade entfallen ist, den auch im Mac App Store verfügbar ist, dessen Windows-Variante oder zumindest dessen Linux-Variante wohl mit GnuStep geschippt wird.
Mhm. Also GnuStep ist dieses Next-Step quasi, also dieses, was heute
Framework quasi.
Was heute Coco ist für andere Plattformen.
Genau, als Open-Source-Implementierung. Und das. Also ich meine, das ist natürlich, gerade wenn du dir so Sachen wie Core Image und diese ganzen obskuren Sachen anguckst und was NSString alles kann mit dem Linguistic Tagging und hast du nicht gesehen. Das braucht und
was NSString alles nicht kann, wie URL-Encoden vernünftig. Apple behauptet, dass es könne.
Sei es drum. Das ist natürlich auch ein riesiger Haufen Arbeit.
Ja,
das ist ja auch nicht super gespeckt alles. Also da bräuchte man ja jetzt schon halbwegs Kompatibilität. Das ist sicherlich kein einfaches Unterfangen. Aber ich würde es mir echt wünschen, weil
mit Monos scheinen sie es ja auch hinbekommen haben, ja, mit C-Sharp kompatibel zu sein und sowas. Ich weiß nicht, wie gut das ist, so in der Praxis.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob Mono, ist es nur eine C-Sharp-Runtime und hat man auch diesen ganzen .NET?
Ich glaube, die wollen schon kompatibel sein, weitgehend.
Davon habe ich zu wenig Ahnung. Aber das ist mein persönlicher Wunsch für die nächsten paar Jahre.
Also das habe ich tatsächlich bei meinem kleinen Lampenprojekt jetzt wieder, wo ich jetzt nach wie vor nicht so wirklich weiter bin, aber wo ich zu meiner totalen Überraschung festgestellt habe, dass der Hardware-Teil bisher zumindest eher einfach war, wohingegen ich an der Software gnadenlos scheitere, weil ich das einfach nicht so richtig zum Laufen kriege. Ich habe jetzt nochmal ein anderes Projekt in Node.js gebaut, das ist mein noch eins, siehst du, kann ich nochmal ein Projekt beim nächsten Mal legst du dann wieder vor, weißt du? Dann kannst du so erzählen, so hast alle Folgen von Richterin Barbara Salisch gesehen oder sowas, oder was Arbeitslose so machen.
Ich habe heute erstmal 10 Stunden RTL 2 geguckt. Kannst du Gift aufnehmen, ey. Wir im Leben.
Was?
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie diese ganzen Sendungen heißen. Und ein Fall für irgendwen.
Oh, ich kenne jemanden, einen Freund von mir, der muss die Texte dafür schreiben. So, die dann so angesagt werden, ja, für irgendeine Show. Aha. Das ist niemand, der da mitmacht bei solchen
Serien, ist darüber glücklich. Vielleicht soll ich mir wirklich irgendwie einen dicken 80-Zoll-Fernseher kaufen, jetzt wo ich arbeitslos bin.
Oder so ein Beamer, weißt du, wie der Ralf hat.
Der coole.
Das war echt, also das war so, ich würde sagen, die Leinwand war 4 Meter groß oder sowas. Das so im Wohnzimmer zu haben, ist schon cool.
Was für eine Auflösung?
1080p, klar.
Was kostet sowas?
Also der Beamer kostet so ein Tausender.
Nur?
Ja. Und die Leinwand kostet dann, also die Leinwand hat er selber gebaut. Und er konnte so,
wenn ich das schon höre,
selbstverständlich aus dem Stand so einen kleinen Vortrag über die Leinwand halten.
Na klar.
Also so, ja, und das darf nicht weiß sein und nicht zu stark reflektieren und darf da nicht auf den Nachbarpixel gehen. Und dann hat er außen um die Leinwand, das war dann der wichtige Teil, hat er nochmal so einen schwarzen Rand drumherum geklebt, der dann irgendwie so Licht schluckt. Dass du dann wirklich so einen Rahmen drumherum hast. Und dann hat er noch, wenn er einen Film hat, der nicht 16:9 war, sondern so CinemaScope oder sowas, konnte man noch so per Magnetschiene so einen kleinen Balken anfriemeln. Mhm. Und er hat schon probiert, die Leute er hat wohl mal ein Ticket aufgemacht bei XBMC, also hier diesem Media Center, dass man, wenn man einen Film auf CinemaScope hat, dass man nicht oben und unten schwarzen Balken hat, sondern dass man sagen kann, ich hätte gerne nur unten schwarze Balken.
Ah.
Damit man dann nur, was eigentlich auch total Sinn macht.
Weißt du, was aber wesentlich cooler wäre? Weil im Kino machen die das ja auch. Da gibt es ja auch Anamorph und ich habe von sowas keine Ahnung, verschiedene Bildformate.
Ja.
Und im Kino haben sie ja immer so einen Vorhang, den sie dann links
rein machen.
Sowas brauchst du zu Hause. Das ist richtig geil.
sowas braucht man zu Hause.
Also ohne Scheiß, wenn du dir schon für 1000 Euro einen Beamer kaufst, der irgendwie 10 Meter überspannt und so. Das trennt die Spreu vom Weizen, ob du so einen kleinen automatischen Vorhang, oder wenn du irgendwie 4:3 was guckst, so eine Fernsehfolge oder so eine alte, Babasalisch, was ich so gucke, dass dann der Vorhang da so rein, das ist geil.
Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, so für uns beide jetzt so als Katzenbesitzer, ist das natürlich so eine 500-Euro-Leinwand da rumhängen zu haben, die
ja, das Selbstmord.
Katzen regelrecht anlockt, ist natürlich auch nicht so.
Bei einer 40-Euro-Katze.
Stimmt, lieber die Katze. Nein.
Nee, also ich würde mich ja niemals von meinen Katzen trennen, dafür habe ich so
viel Auf zu. Gar keinen Fall.
Die sind aber auch niedlich.
Aber wie kam ich jetzt da drauf? Über Ralfs tollen Beamer.
Der geht dir einfach die ganze Zeit im Kopf rum.
Total.
Mir auch schon.
Das war.
Mach dir mal.
Also, es lohnt sich echt, seine Wohnung anzugucken. Lade ich mal, ich mache euch mal bekannt, dann lädst du dich mal bei ihm ein.
Der ist ja auch so ein Podcast-Guru, oder? Der hat uns auch schon mal gehostet, oder?
Gehostet?
Macht er nicht dieses Map?
Ist das nicht der? Nee, der hat uns die Zugangsdaten dafür gegeben.
Ah, ja. Vielen Dank nochmal.
Genau. Und der hat in seinem Wohnzimmer aus seinen ganzen Apple-Geräten-Packungen, hat er so ein kleines Kunstwerk an die Wand gehängt. Weißt du, so aus den ganzen MacBook-Packungen und iPod und iPhone-Packungen und so schon. Wo ich dann auch so daneben stand und so dachte so, Mist, ich habe die alle mal weggeschmissen. Ansonsten könnte ich das dreimal so breit haben. Aber
das ist aber auch, also nee. Ich habe ja irgendwie noch eine iMac-Packung im Keller stehen und noch eine 27 Zoll.
Okay, das waren natürlich alles so kleinere Packungen.
Ja, aber eigentlich ist es auch nur Müll. Machen wir uns nichts vor.
Na, ich hab die beim Umzug alle weggeschmissen.
Ist auch gut so, Max. Mach dir da keine Vorwürfe.
Zumindest größtenteils. Einen kleinen Teil habe ich aufgehoben.
Einen kleinen
Teil. Ich hab neulich probiert, ich wollte mein Apple TV 1000, also ich hab einen 720p Apple TV, zweite Generation.
Einen gejailbreakten.
Einen jailbreakbaren. Mhm. Und habe gesehen, dass die auf eBay so für 160, 170 Euro weggehen.
Weil sie jailbreakbar sind
und die Leute offensichtlich nicht auf die Idee kommen, dass man das mit einem 50 Euro Raspberry Pi wesentlich besser in 1080p hinbekommt.
Ja, aber gut, das ist ja auch Ease of Use.
Muss man ja nochmal ein Gehäuse für 5 Euro dazu kaufen. Stimmt, dann ist es natürlich gleich
wieder. Nee, ist immer noch hässlicher. Oder gibt's ein Raspberry Pi Gehäuse, das sag ich mal so, gut aussieht?
Ich würde mir einen Raspberry Pi, wenn ich das mache, dann wird der mit Gaffer-Tape hinten an den Fernseher dran gepappt, dann ist der weg.
Ja, ich habe keinen Fernseher.
Achso, dann war ich auch ein Beamer. Mist! Aber das ist, ja, also es gibt, also zur Not besorgt man sich irgendwo im lokalen 3D-Print-Studio, druckt man sich dann so ein schönes Gehäuse aus.
Den kannst du doch mit deinem Stift dann bald selber malen. Ich hab ja in der Schule immer Ausmalen gehasst. Wenn man irgendwie im Erdkundeunterricht irgendwelche Karten ausmalen sollte, irgendwie als Beschäftigungstherapie. Man hat ja sonst nichts zu tun in der Schule. Das habe ich immer gehasst. Wie Pest. Da habe ich immer nur noch blau, mit einem blauen Stift blau irgendwie in China reingeschrieben und gesagt, ich kann mir was bringen.
Du musstest Karten ausmalen?
Irgendwann musst du, keine Ahnung.
Das ist aber auch echt, was, war das eine Schule auf der du da warst? Oder war es Arbeitslager? Oder?
Die haben die dann verkauft. Es kann auch Grundschule gewesen sein. Ich will das jetzt irgendwie nicht, aber ja, ich habe ja ausmalen, 2D-Ausmalen
hasse ich schon. China ausmalen. Das ist ja, ich meine, das ist
aber
auch so
3D-Ausmalen ist ja noch schlimmer.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich bin jetzt so, nachdem ich dann erstmal so, hey, ja, $100 dafür, was für ein Schnäppchen. Und so, als dieser Moment dann erstmal weg war, so, was will ich eigentlich? Und jetzt bin ich so, ist ja noch ein Jahr, bis das kommt.
Ich meine, was sind denn die Unterhaltskosten von so einem Stift? Also, der verbraucht ja noch so ein Plastik, dass er dann schmilzt?
Ja, ich glaube, das kostet nicht die Welt.
Okay.
Also gehe ich mal von aus einfach.
Die haben nicht so ein Gillette-Monetarisierungssystem.
Es gibt jetzt den ersten 3D-Drucker, die haben sie auf der CeBIT angekündigt. War das auf der
CeBIT? Mit 10 Klingen?
Ja, so in etwa. Also das ist so sieht aus wie ein schicker Maker-Bot. Mhm. Und da sind dann so kleine Kartuschen dabei in verschiedensten Farben und da kosten dann plötzlich die Kartuschen richtig Asche. Also genau dieses Tintenprinzip haben die halt übertragen auf den 3D-Drucker. Ja, eigentlich nur einfach noch eine Dimension draufgepackt und wahrscheinlich auch eine Dimension Geld, die das Ganze damit einbringen soll. Und
das kostet jetzt Euro Quadrat.
Ist ja eh bald nichts mehr wert insofern.
Ja, da kann man auch
Quadrat-Euro zahlen.
Das hat doch früher nicht so viel Quadratmark gekostet.
Und und da war ja, auf jeden Fall wollte ich diesen Apple TV verkaufen. So kamen wir darauf. Apple 720p Apple TV verkaufen, 1080p Apple TV hinstellen. Der Teil mit dem 1080p Apple TV kaufen ging auch noch relativ flott, nämlich bei Amazon draufgegangen, 100 €, blablabla, da war er. So, und dann jetzt die Kiste von diesem scheiß Apple TV 2 wiederfinden. Und ich finde die einfach nicht.
Nur weil du das UVP verkaufen willst?
Naja, ansonsten bringt das doch nichts.
Ist es so?
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe schon überlegt, ob ich die Kiste vom Apple TV 3 dazu lege und reinschreibe in die eBay-Beschreibung. Ist aber nur ein 720p, aber ist eine 1080p Kiste.
Das Beste aus zwei Welten. Die schöne neue Kiste, aber jailbreakbar.
Ja, genau.
Aber ich meine, findest du da nicht jemanden, der den irgendwie ohne eBay abkauft? Also kannst du nicht einfach twittern, wer wir den haben und wer wohnt in Berlin?
Das habe ich probiert, hat sich niemand drauf gemeldet. Ulrich habe ich probiert, ihn zu verkaufen, weil der hat ja noch einen Röhrenfernseher.
Oder hättest du mal gegen Bier getauscht oder so?
der hat ja sogar einen, und der meinte so, ja, jetzt aber mein 1080p Apple TV abgeben, nee, will er auch nicht. Also vielleicht will ja von euch jemanden hier ein Apple TV 2 jailbreakbar.
Jailbreakbar.
Kriegt man mit einem Raspberry Pi niemals hin. Nee.
Nicht halb so schön.
Nicht halb so schön.
Ja, aber ich meine, ja.
Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Apple TV 2
und einem Raspberry Pi. Legst du noch eine WWDC-Jacke drauf?
Ich habe keine mehr. Ich hab nur noch die ich anhabe. Willst du mir meine letzte WWDC-Jacke vom Leib reißen?
Deine letzte WWDC-Jacke.
Ich habe da sonst keine mehr. Also wenn ich die Wahl hätte, ehrlich, zwischen einem Apple TV 2 und einem Raspberry Pi, Raspberry Pi, gar keine Frage.
Ja, aber du benutzt ihn doch nicht.
Den Raspberry Pi oder den Apple TV 2?
Den Raspberry Pi, hast du nämlich im Produktiv.
Ich habe mittlerweile 2 Raspberry Pis.
Ach Gott.
Wie sich das so gehört.
Ich habe meinen immer noch nicht ausgepackt. Den habe ich schon seit einem halben Jahr mindestens.
Also was ich, beim letzten Mal hat uns ja jemand in den Kommentaren hier empfohlen, Rasplex. Mhm. Das könnte nochmal geiler werden als XBMC. Also Plex ist so ein Media Center für einen Mac, war das ursprünglich nur. Die haben so einen eigenen kleinen Server. Ja, aber die Hörer eventuell nicht.
Ey, das befreite ich ja nicht. Ich sag nur,
du wolltest nur andeuten. Und das basiert auch auf XBMC komplett. Yep. Und die haben halt die Serverkomponente, macht so dieses ganze Serien erkennen und was habt ihr schon. Und da kann man auch noch viel, viel mehr machen. Da kann man so sagen, bei YouTube-Videos hier, die möchte ich mir gerne später nochmal angucken. Dann kommen die in so eine Playlist rein und Vimeo-Videos und so von diesen ganzen Services. Das ist echt ziemlich schnieke, wie du so schön sagen würdest.
Da kennst du mich, wa?
Und die haben jetzt so einen SD-Karten-Image für einen Raspberry Pi rausgehauen. Und das ist alles noch sehr Alpha, also noch nicht mal Beta, also gar kein Google Beta.
Alpha.
Und das ist alles noch, das ist alles noch nicht fertig, aber es ist auf einem guten Weg. Und das wird dann mal. Weil dann braucht nämlich nicht der Raspberry Pi selber zu gucken, welche Serie das ist und welche Linux-Distribution man sich da runtergeladen hat, sondern das macht dann alles der Server, die Serverkomponente für einen und unten auf dem Gerät läuft quasi wirklich nur noch der Videoplayer.
Ist der Server auch ein Raspberry Pi? Weil du hast ja zwei.
Nee, das ist so ein Server, den man so hat. Das kann man ja bei Amazon oder weiß ja
doch. Ach so.
Da kann man ja irgendwo sich was holen.
Ja. Raspberry Pi Cloud.
Self-hosted Cloud Computing. Das gab's da jetzt irgendwie so einen Fake-Dienst, der das angeboten hat.
Es gibt
hat.
Auch einen echten Dienst, der das macht.
Es gibt auch einen echten Dienst.
Also es gibt so ein in Österreich, glaube ich, gibt es so ein Datacenter und die haben so gesagt irgendwie, die haben immer so ein bisschen alle paar Monate machen die wieder ein paar Slots auf.
Ja.
Dann kannst du deinen Raspberry Pi hinschicken und die schließen den halt an und hängen den ans Netz.
Warum sollte man das wollen?
Damit man irgendwas Billiges hat, wo man rein SSH'en kann.
Ja, aber da kann ich mir noch eine VM bei Hetzner holen. Oder weiß der Teufel was wo?
Ja, das ist ja irgendwie eine Einmalgebühr oder so und dann hängt der da.
Kostet einmal 50.000 Euro.
Kostet einmal 5. Ich weiß es nicht.
So, jetzt mach ich das mal mit dir.
Lass mich hier hängen.
Mich mal auf Klo. Und willst du vorher noch ein Thema haben?
Ja, gib mir mal ein Thema, über das ich erzählen kann. Ansonsten.
PyCon.
PyCon?
Ja, da hänge ich dich jetzt mal so richtig mies
rein. Was ist denn PyCon?
Ach, du hast die PyCon nicht mitgekriegt? Schade.
Ach, war das diese Nummer mit dem Dongle-Witz?
Exakt, viel Spaß. Oh,
da habe ich eigentlich nichts zu sagen, also ganz ehrlich. Kannst auch ein anderes Thema nehmen. Ist jetzt nicht so, ich war nicht dabei, ich finde Dongle-Witz jetzt nicht so lustig und wer sich nicht zu benehmen weiß, hat Pech gehabt. Nee, aber wo wir gerade von Konferenzen reden, dann nehme ich den Max doch einfach mal die UI-Conf weg als Thema. Ha, das hat er davon. In Berlin, im schönen sonnigen Berlin, in der Hauptstadt, findet ja am 2. Mai die UI-Conf statt. UI-Conf mit K.com. Und dabei handelt es sich um eine Konferenz von iOS-Entwicklern für iOS-Entwickler. Max und ich gehen da auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hin und schauen uns das an. Die wird von unter anderem Chris Eithof, Matt Patterson und Peter Bier veranstaltet. Zwei davon haben übrigens Mark. Peter Mark Bier, herrlich. Ein Spaß. Ein lustiger Name. Und da gab es jetzt auch einen, kostet 100 Euro ein Ticket. Und da gab es auch einen öffentlichen, wie nennt man das, ein öffentliches System, mit dem man Vorträge einreichen konnte. Da bin ich immer gespannt, was dabei rumkommt. Weil die Idee war, dass Vorträge anonym eingereicht werden, dass also keiner weiß, wer was eingereicht hat, damit man halt, das war zumindest die Hoffnung, auch die Frauenquote ein bisschen höher kriegt, weil man weiß ja, wie das ist. Und wenn dann erstmal der Name daneben steht, dann ist vielleicht nicht jeder so motiviert, sich da zu bewerben. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Also wie gesagt, 2. Mai, Heimathafen, Berlin, 300 Euro. Da werden wir auch sicherlich vorher nochmal drüber reden. Also ich glaube, Next Big Thing und also Max Arbeitgeber, die sind da glaube ich ein bisschen mit involviert. Da kann er hoffentlich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Und dann vielleicht haben wir auch da mal einen Gast. Das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn wir jemanden von den Beteiligten hier mal einladen könnten, dass er ein bisschen was dazu erzählt. Genau, vielleicht hat ja jemand wieder warten im Chat dann Vortrag eingereicht. Na, sieht nicht so aus. Genau. Ja, ansonsten ist es ja irgendwie immer ein bisschen dünn gesät mit guten Objective-C-Konferenzen. Also die WWDC gibt es natürlich. Da bin ich auch mal gespannt, wann die announced wird. Letztes Jahr war es, glaube ich, im April. So 10. April oder so wurde die, glaube ich, announced. Also kann es nicht mehr allzu lange dauern. Aber ich glaube, ich werde dieses Jahr nicht hinfahren. Einfach weil ich mir das, glaube ich, nicht leisten will. 1.500 Euro oder 1.200 Euro für so ein Ticket und dann nochmal der Flug und die Übernachtung in San Francisco ist ja auch alles nicht so günstig. Du weißt ja noch nicht, ob du zur WWDC fährst. Oder?
Ob ich zur WWDC fahre? Nee, so richtig klar, so hundertprozentig weiß ich das noch nicht.
Ich habe gerade von der UiConf erzählt.
Ach so, UiConf, stimmt.
Genau, da bist du ja dann auch involviert.
Irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist.
Scheiße.
Mist. Aber ja, ich werde da sein.
Ja, da bin ich auch.
Ja, super. Warum bist du? Hast du schon erzählt, warum du da bist? Oder ist das auch noch nicht offiziell?
Danke. Ja, ich bin da aus keinen offiziellen
Gründen. Ach so.
Super geheime Gründe. Ich habe da so ein, ich buddel mir so einen Tunnel von meinem Kornfeld im minus 20. so schräg nach oben in den Heimathafen. Aber alles andere bleibt geheim.
UiConf. Kommt alle zur UiConf?
Ja,
kommt. Kostet auch nur
300 Euro.
Das ist echt nix.
Naja, ich meine, das ist viermal so günstig wie die WWDC und zehnmal so nah.
Je nachdem, wo man wohnt.
Also für mich hundertmal so nah.
Das stimmt. Ja, nee, das ist Neukölln ist auch schön. Achso, ich mal hier ein bisschen
zumachen. Ich war noch gar nicht im Heimathafen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es ist, aber auf den Fotos sieht es
schön aus. Ich auch nicht, aber Neukölln ist trotzdem, also Neukölln ist so, da geht's auch ab. Das ist was anderes als dieses San Francisco von das.
Naja, als ob es da nicht auch, also da gibt's auch ja. Verrückte. Und, nee, aber WWDC, dieses Jahr nicht.
Nee?
Also als Arbeitslose kann ich zur WWDC fahren. Also wenn mir irgendjemand das spendieren möchte, gerne, aber aus meiner eigenen Tasche.
Dann machst du dieses Jahr das Firmenfeld noch. Also letztes Jahr ist ja schon dadurch auffällig geworden, dass du das ein Umlaut in deinem Namen hattest, womit die Einladung ja unerwarteterweise nicht umgehen konnte. Ah, ja. Und dieses Jahr lässt du noch das Firmenfeld leer oder trägst du irgendwo Unemployed ein.
Unemployed Enterprise. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so geil fand ich es dann letztes Jahr auch nicht. Also ich bin dann auch manchmal wusste ich halt echt nicht, wo ich hingehen soll, weil es alles nur so und dann ist ja auch schon ein bisschen stressig, so ist ja nicht. Also dann
stressig auf jeden Fall, das stimmt.
Die Sitze sind alle eng beieinander und die Leute, die da hingehen, sind im Schnitt ein bisschen breiter, als die Sitze voneinander wegstehen. Und das muss man sich dann nicht geben. Und da habe ich, glaube ich, an die UiConf, also so preis-leistungsmäßig fast schon vielleicht ein bisschen höhere Erwartungen. Kriegt nicht so eine schöne hässliche Jacke. Das Essen ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber wenn es Essen gibt, weiß ich gar nicht. Aber mal schauen.
Also ich fand ja die WWDC. Also ich glaube, man muss unbedingt diese ganzen, was ich halt viel zu wenig gemacht habe, diese ganzen, wie heißen diese persönlichen Gespräche da unten, wenn man da irgendwie sich...
Die Labs,
genau, die muss man sich eigentlich...
Ja, ich weiß nicht, also wir haben ja ein Lab gemacht, Ulrich und ich.
Ja.
Einmal zum Thema UI Automation,
haben wir okay.
Ein paar Fragen. Also, das kommt natürlich auch immer drauf an, also es kommt halt, wir hatten einfach ein dummes Thema, weil
ja.
Wir wollten halt irgendwie... Hatten Fragen zum Thema Testing halt auch mit UI Automation. Das ist eine Möglichkeit, quasi Nutzerinteraktion auf dem Simulator quasi zu simulieren.
Mhm.
Um halt, also du kannst dann halt eingeben, ich tappe hier, ich tappe da und jetzt erwarte ich das und das auf dem Bildschirm zu sehen. Das ist aber, funktioniert aber nicht so richtig gut und manchmal stürzt es ab. Und wenn man was auf der Tastatur eingibt und die ist nicht sichtbar, dann stürzt es ab und manchmal bleibt es einfach hängen und so. Und dann hatten wir irgendwelche, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir die genau gefragt haben. Aber im Endeffekt kam dann halt so raus, ja, das soll man unbedingt benutzen und wir benutzen das auch. Ach genau, wir hatten zum Beispiel gefragt, du kannst nur einen iOS-Simulator auf einmal laufen lassen.
Mhm.
Und mit den ganzen Animationen und so und wenn du jedes Mal den State irgendwie resetten möchtest und dich dann halt auch zum Beispiel neu einloggst in der SoundCloud-App, dann dauert das ja ewig.
Mhm.
Also ich hatte damals ein paar UI-Automation-Tests geschrieben und die haben irgendwie 12 Minuten gedauert, irgendwie 4 Tests oder so. Das ist schon viel zu lang. Und dann haben wir halt gefragt, naja, kann man da nicht irgendwie mal was machen,
das irgendwie headless ausführen oder die Geschwindigkeit draufdrehen oder von der Animation oder so. Da meinte die Frau, wenn ich mich recht entsinne.
Dreimal Shift hast du drücken.
Ja. Wenn ich mich recht entsinne, meinte die sowas wie, ja, aber auf, man kann es ja auf mehreren Devices gleichzeitig ausführen.
Ach so.
Im Parallel. Und dann so, ja, und wie viele Devices habt ihr bei Apple? 500.
Na, jetzt weißt du, wo die ganzen Rechner hingehen.
Die haben, nee, das sind ja iPhones. Also die haben eine 500.000 in iPhone. Also irgendwo in Cupertino gibt es einen warmen Raum, einen schwülwarmen Raum, wo 500 iPhones und iPads und dergleichen.
Ohne AT&T-Netz.
Vor sich hinrattern, irgendwelche Tests. Weil es gibt ja, manche Sachen kann man ja auch nur auf dem Device machen. Also eine Kamera kannst du nur auf dem Device machen. Die hast du nur da und ich glaube, so ein paar Core-Audio-Sachen sind auch irgendwie subtil anders. Da ist ja, hatte sich ja Tobias mal mit auseinandersetzen müssen. Zwischen Gerät und Simulator und so.
Ja, das ist ziemlich viel, glaube ich,
anders. Und sie meinte auch, ja, immer auf dem Gerät testen. So ist halt viel näher am Gerät.
Ist auch
aber so richtig praktikabel ist es dann nicht. Also ich, meine Tests, die ich jetzt für ein Supergeheimnis-Projekt schreibe, die sind halt auch nur auf dem Simulator. Aber ja, da ist es auch nicht so wichtig, weil ich jetzt nichts mit diesen paar Komponenten mache, die man halt wirklich nicht testen kann ohne Gerät.
Also ich war da im Lab mit Gernot zusammen, waren wir wegen Memory Management.
Was war euer Problem?
Das war damals bei Screenfeeder, die tolle App, die wir auch im App Store haben, dass die, ich weiß nicht, ob es mittlerweile gelöst ist, so nach 2-3 Tagen stürzt die ab. Und wir hatten nichts. Wir hatten
müsst ihr mal 2-3 Tage profilen.
Ja, aber also es ist halt, es war echt, also es war, der Fall war auch nur wirklich nicht reproduzierbar und es war auch nicht, dass es so, ja, nach, also so, wir hatten das Gefühl, also es war kein, es gab kein Crashlog, es gab nichts. Es gab einfach. Und der hat uns mal so aus dem Stand so einen Vortrag über Memory Management gehalten. Das war halt der Typ, der das auf der anderen Seite gebaut hat und hat eine Menge Dinge gerade gezogen, die wir falsch gemacht haben. Und also jetzt, der hat sich ein bisschen unseren Code angeguckt, hat aber im Wesentlichen da nochmal so über Memory Management erzählt, wie...
War das schon arg?
Ja, das war schon arg. Wie hoch, also so zum Beispiel so, das war halt, wir sind halt bis dahin vorgegangen nach dem, wir schreiben so lange in den Speicher, bis wir eine Memory Warning kriegen und Jonny dann, nein, und dann releasen wir eine Menge Speicher und fangen wieder an. Also, dass man so ein Sawtooth hat quasi. Und davon hat er uns schon mal drängend abgeraten. Er meinte also die, so zum Beispiel, was weiß ich, was die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eine Memory Warning, also man kriegt nicht mit 100%iger Sicherheit eine Memory Warning. Es kann auch sein, wenn du einfach, dass du jetzt gerade plötzlich über das Limit hinausgehst und daraufhin das Betriebssystem feststellt, ich habe nicht mehr genügend Speicher, ich muss was abschießen, ich schieße die App ab und du kriegst einfach keine Memory Warning. Also er hat sehr stark so, wie sollen wir dieses Verhalten ändern, um mit Speicher vernünftig umzugehen und sowas. Hat er relativ gerade gezogen.
Gibt es da irgendwo ein gutes Dokument? Hat er vielleicht auf irgendwas hingewiesen?
Genau das war das Problem, dass das glaube ich nicht getan hat. Also es war im Wesentlichen wirklich so eine kleine mündliche Standpauke, die mir aber so aus dem Stand mehr gebracht hat als alles andere. Also so gibt es so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel bei hier in Berlin, bei dieser Mini-WWDC, die ja hier stattgefunden hat, dieser Tech Talk Day.
Da wollten sie mich ja nicht haben.
Da wollten sie dich nicht haben.
Oder habe ich mich da gar nicht angemeldet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war auf all, finde ich. Ich habe das schöne T-Shirt bekommen.
Ich war da und die war fantastisch. Also nicht nur, dass sie kostenlos war, sondern die war auch von den Vorträgen her war die fantastisch. Und da habe ich glaube, das war der Michael Jurowitz, hat da einen Vortrag gehalten über wie benutzt man eigentlich Instruments. Und
da gibt es auch einen guten WDC-Talk, glaube ich.
Ja, ich fand den alle, ich glaube, das war noch ein bisschen später, da hat er den noch ein bisschen, war ein bisschen moderner und ein bisschen auch noch mehr dran rumgefeilter. Der WWDC-Talk ist, aber der geht schon sehr stark in dieselbe Richtung. Und der, so, also das Erste, was ich immer als Erstes mache, ist die Option abschalten, die Option anschalten, die Option anschalten. Und danach, und plötzlich hat das ganze Werkzeug, dieser ganze Stack, eine komplett andere Funktion und wesentlich plausibler nach und hat dann so.
Welches Tool jetzt genau?
Instruments.
Also welches?
Also er hat dann so durch alles mal durch. Er hat Grafikglitches, wie geht man an die ran, wenn Grafikperformance ist, Memory Performance und CPU Performance. Und hat die drei Fälle einmal durchexerziert, hat also gesagt, du darfst nicht gleichzeitig Memory und CPU profilen, weil das halt sich gegenseitig ausschließt. Und gerade so für CPU-Performance habe ich jetzt so mein grobes Ruleset. Also ich weiß jetzt zumindest, wie ich Instruments dann vernünftig aufrufe, wie ich es konfiguriere und wie ich mich langsam an so ein Performance-Problem rantaste.
Ja.
Das ist, und vorher war es Instruments wirklich für mich so genau so. Und das ist, also da sind schon ein paar gute Vorträge, sind schon dabei. Die Videos kann man sich ja auch so alle angucken, insofern, das ist, aber es ist.
Die Videos hätte man sich auf alle Fälle mal
zu. Also ich würde schon gern hin. Ich hätte da schon Bock drauf.
Ich vermisse halt ein bisschen San Francisco, aber auch die Leute, die ich da kenne, die will ich auch immer wieder sehen. Mal schauen.
Ah, vermissen wir so San Francisco so ein bisschen.
First World Problems.
Es gibt eine. Es gibt eine Dings, eine Sublime Erweiterung für WordPress.
Ich dachte, ja, das war's dann auch so langsam.
ich dachte, so könnte man dich langsam mal so an WordPress ranführen.
Nee. Oh. Ich war ja mal bei Automattic.
Das sind die WordPress machen, ne?
Mhm.
Wie, du warst bei denen?
Music Day San Francisco war bei denen in ihrem Office und die sind ja auch so ultra remote.
Okay.
Also so eine Firma, wo keiner irgendwie ins Office kommt. Die haben halt damals, ich weiß nicht, ob sie das noch haben, am Pier 22 oder so in San Francisco so ein Office gehabt, eigentlich richtig schön am Wasser und so.
Ja.
Auf so einem Pier. Und da war halt diese Hackday. Und die meinten halt irgendwie, die haben dieses Office, aber da sind die vielleicht zweimal im Jahr, wenn sie alle Leute zusammentrommeln für die Firmenfeier oder so. Und ansonsten steht das halt leer. Effektiv.
Ja, schon ein gutes Geld zu verdienen.
Na, scheinbar. Also so schlecht kannst du nicht gehen. Aber WordPress, das Produkt.
Also meinst du WordPress, schöne Büros, aber ihr Blogsystem.
Ja, ich weiß, also WordPress ist sicherlich gut für das, was es macht. Ich habe jetzt nicht so viel die konkrete Erfahrung, aber ich habe mehrfach versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Es war immer so, ich habe doch gar nicht so kompliziert und ich brauche doch alles gar nicht.
Ja, natürlich.
Und dann kann man auch so ein Theme, wenn du keine Ahnung hast, ist ja unmöglich, so ein Theme von Hand zu schreiben. So vom Scratch bei Null anfangen.
Und ja. Das und ist auch, wenn du Ahnung hast, ist das quasi unmöglich.
Und das finde ich ja gar nicht gut. Also, nee.
Also das, da kann man sich schon, ja, das stimmt schon.
Und ich habe jetzt auch nicht so, ich sehe das, wenn ich da jetzt irgendwie Zeit investiere, sehe ich halt ehrlich gesagt nicht so, dass sich das nochmal lohnt. Also ich sehe jetzt mich nicht irgendwelche WordPress-Jobs machen. In der Zukunft ist einfach nicht, was mich so interessiert. Von daher. Ich und WordPress, wir kommen nicht mehr zusammen.
Wir kommen nicht mehr zusammen. Ach Mann. Reposty! Reposty!
Warte, ich hab's hier.
Ich kann ja mal so ein positives Wort über app.net. Und zwar, ich habe ein.
Repost.
Repost. Aber meinst du denn, dass der das richtig aussprechen kann?
Ja.
Wieso vertraust du diesem Alu-Haufen da mehr als mir? Okay, ich sag auch Sink. Aber. Nee, das ist so ein, das habe ich ja, ich habe ja schon immer gesagt, das Repost ist ja, also ich mag Tweetbot, aber ich mag nicht das Aussehen von Tweetbot.
Mhm. Oh, richtig geil. Was mir bei Tweetbot aufgefallen ist, was mir richtig gut gefällt, zwei kleine Details. Also eins für Repost, eins für
Tweetbot. Ja.
Bei Tweetbot finde ich, dass, wenn du einen Hashtag eingibst,
ja. Also
wenn du einen Hash machst, dann haben die am Keyboard so eine View dran, wo sie auch eigentlich irgendwelche Hilfen, irgendwie so, wenn du ein Bild anhängen willst und so machen. Und da machen sie dann auch die Hashtag-Suche. Das finde ich total gut gelöst.
Also diese Leiste, die dann quasi in dem View über der Tabelle eingeblendet wird.
Genau.
Ja, die ist gut. Hm?
Das finde ich total gut. Eine Sache zu Tweetbot und zu Repost. Habe ich mir runtergeladen, nachdem du ja so davon geschwärmt hast. Und das Erste, was ich sehe, ist ein großer Knopf Open One Password.
Ja.
Fand ich auch total schnieke. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, dass bei One Password dann auch ein Knopf war, füll das automatisch ein.
Das wäre geil, ja.
Und das ist ja auch total machbar.
Ja, ja, total.
Also es ist so semi-sicher, weil du natürlich...
Auch nicht unsicherer als übers Clipboard.
Das ist richtig. Unsicher als übers Clipboard ist es auf alle Fälle auch nicht. Wäre auch total machbar. Also du müsstest ja einfach nur ein URL-Scheme registrieren, dass du dann quasi wie so eine Callback-URL mitschickst. Ja. Und vielleicht ist die Laube.
Ja.
Vielleicht gibt es das sogar schon auf Seiten One Password.
Ich glaube nicht. Ich habe mich nämlich daraufhin, weil ich das über Repost gelesen habe, dass die das haben, dieses Feature, habe ich mich dann mal in diese Callback-API von One Password eingelesen und habe dergleichen leider nicht gefunden.
Mhm.
Also wahrscheinlich auch aus Security-Gründen trauen sich das nicht.
Ja, also wie gesagt, schlimmer als Clipboard ist es eigentlich nicht, weil jede App, die du zwischendurch aufmachst, könnte das Clipboard lesen. Und eigentlich müsstest du dann in Repost oder in OnePassword oder sonst wo schnell nochmal das Clipboard überschreiben. Aber auch da ist es...
Das kann OnePassword sogar.
Ja, ja. Aber da musst du es ja nochmal aufmachen, oder?
Nee, die haben so ein die haben die Option...
Ach, du kannst aus dem Background schreiben.
Du kannst aus dem...
Aber dann kannst du es ja auch aus dem Background lesen. Ist ja ultra bescheuert. Dann kann ja, im Hintergrund irgendeine App offen sein, die nur darauf lauert.
Das habe ich schon mal ausprobiert hier mit Bluetooth 4, mit Bluetooth LE gibt's ja dieses, kann man ja auch Apps im Hintergrund laufen lassen und dann kann man auch das Clipboard schreiben im Hintergrund, während die App im Hintergrund läuft.
Stimmt, das hast du mir erzählt.
Das ist relativ unproblematisch. Also das ist, also so wirklich sicher ist das nicht. Ich finde, was bei Repost so, was ich wirklich schön finde, ist ein Fullscreen-Interface, also es hat keinerlei User-Interface-Elemente. So, also du hast halt nur diese Post standardmäßig.
Ich finde das finde ich gut, aber gleichzeitig finde ich, dass es ein bisschen dröge aussieht. Also es sieht so ein bisschen aus wie, als hätte jemand eine UI Table View genommen und ist irgendwie verkackt, da einen Navigation Controller reinzuhauen und deshalb fehlt da jetzt oben die Leiste. Also es sieht so ein bisschen unfertig aus.
Findest du? Finde ich gerade gar nicht. Also ich finde es ist nicht so eine dieser perfekt designten Apps. Es gibt ja so diese Apps im App Store, wo Steve Jobs sagen würde, möchte man den Bildschirm ablecken. Also so dieses, das sieht so gut aus. Und dazu gehört Repost die definitiv nicht. Aber ich würde sagen, es ist die Form von App, wo man sagt, das sieht gut aus und zwar auf eine Art und Weise gut aussehend, die ich auch noch hinkriegen würde. Also so das ist ohne Design-Skills, wenn ich mich ein bisschen ransetze, würde ich so ein Interface auch noch hinkriegen.
Also quasi handwerklich gut, aber jetzt ohne irgendwie...
Naja, auch so ein bisschen Auge für, also es ist jetzt definitiv kein Gestalter so richtig dran gewesen, aber es ist jemand, der so ein Auge hat für, wie groß müssen so Abstände sein und daran mal ein bisschen rumoptimiert hat und das auch mal ein bisschen probiert hat. Also es ist jetzt nicht so einfach ich habe hier ein Interface-Bilder irgendwo hingeklickt und irgendwas ist bei rausgekommen und ich habe es mir nie wieder angeguckt, sondern das ist schon eine gut gemachte App. Und es ist eine der wenigen Apps, die komplett auf Gestenbedienung setzen, aber trotzdem intuitiv bedienbar sind, wie ich finde.
Was jetzt, das stimmt auch.
Was keine Selbstverständlichkeit ist. Also wie viele Apps kennt man, die irgendwie so eine 10-seitige Anleitung vorneweg liefern, wie easy ihre App doch zu bedienen ist. Es ist so eine komplette Gegenteil zu diesem Netbot-Prinzip, was so Netbot alles schön designt ist und wirklich viel Arbeit.
Aber den Netbot-Look mag ich eigentlich auch.
Ja, der ist mir also ich mochte ihn mal sehr gerne, aber mittlerweile kann ich ihn auch nicht mehr ab, das stimmt schon. Also das ist, wieso pfeift hier irgendjemand noch? Ich bin eigentlich auch im Flugmodus, darum wundert, gut. Ja, aber Reposty und mittlerweile kann Repost auch, kann so Sachen für Push-Notifications nicht nur, also vor allem bei jedem neuen Follower einem eine Notification geschickt.
Das kann man mittlerweile Kontrolle darüber, unter welchen Umständen.
Genau, das ging nämlich lange Zeit nicht so und dann musste ich nämlich alle Reposting-Notifications abschalten, weil ich ja zu meinem Erschrecken zu den meist gefollowten Leuten auf app.net gehöre.
In Deutschland oder global?
Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Ich war global auf Platz 75. Das ist schon relativ weit vorne.
Mir folgt keine Socke auf app.net. Aber ich bin auch nicht so aktiv auf app.net. Ich kann da keine
Folgen. Auch nicht. Also alles, was ich mache...
Du bist super aktiv, also im Verhältnis zu mir.
Also ich beschimpfe nur die ganze Zeit app.net.
Ja, aber wie gesagt, ich meinte ja schon, die dir folgen auf app.net, sind die ganzen Leute, die nicht dumm dastehen wollen. Wenn es doch in die Hose geht, dann können sie sagen, ich habe immer schon gedacht, das ist nichts für dich. Ich habe auch dem Max gefolgt. Und der war schon immer kritisch und hat er recht gehabt.
Ja,
hat
ja.
sich gelohnt. Mm. Und wenn es dann doch abgeht, dann folgen sie halt Tim. Und
ja, das stimmt.
Hedge your bets, sage ich nur.
Ja, stimmt. Siehst du, hier ist schon wieder der neueste Post, von der in meinem Repost hier drin ist, ist von Tim. So many good clients available for this platform already. At this pace, we are going to bass in awesome pretty soon. Can't wait. Also Tim ist noch so das... Wir sind da wirklich gerade so das exakte Gegenteil auf so einer.
Obwohl ja insofern, ich meine, du sagst ja auch, dass es kein hässlicher Client ist, von daher.
Nee, Reposty ist toll. Also wirklich.
Und ist auch so, ich finde ja so dieses, wenn man so von Designern, ich habe auch relativ viel mit Designern zu tun, liefern gerne einmal so Hintergrundgrafiken, die dann so irgendwelche Farbverläufe drin haben und so, und das ist alles schick. Und das macht's aber langsam. Das ist also dann wirklich schwer, die Apps noch wirklich schnell zu kriegen oder irgendwelche Schatten irgendwo drüber und sowas.
Ja, Schatten sind immer teuer, da muss man aufpassen.
Genau.
Muss halt viel cachen.
Und das ist bei denen hier auch, die haben ein Design, was sehr stark auf Geschwindigkeit optimiert ist, indem es dieses berühmte Flache sehr stark hat, aber trotzdem und keinerlei Verläufe und sowas und einfach auf Geschwindigkeit optimiert, aber trotzdem gut aussieht. Das ist, finde ich, wirklich toll gemacht.
Mit diesen versöhnlichen Worten verabschieden wir uns, glaube ich,
jetzt. Ja, okay.
Beim nächsten Mal dann in 2 Wochen.
Genau.
Würde ich sagen. Da haben wir auch einen Gast. Desduane Stanley. Eine ehemalige Kollegin von mir, die auch am Berlin Geek Hack Day beteiligt war.
Da freut sich meine Freundin schon total drauf. Mhm. Die ist heute Morgen, als ich ihr erzählte, ja, wer ist denn bei euch zu Gast? Ja, Duana heißt die.
Die,
tatsächlich. Und die war total aus dem Häuschen, weil die hat beim Railscan Party mitgemacht.
Ja.
Duana. Und
Duana ist total super, ich freue mich auch. Und ja, also ich hoffe, das geht gut über die Bühne, weil ihre Muttersprache ist nicht Englisch. Ist nicht Deutsch, ist Englisch.
Okay. Deine offensichtlich auch nicht.
Ich kann so.
Serbokroatisch.
Schön wär's. Aber ihr Deutsch ist ziemlich solide, aber ich hoffe halt, dass sie dann nicht unangenehm ist oder so, aber
dass sie nicht unangenehm,
dass es also ihr nicht unangenehm ist.
Ach so.
Dann hier über.
Wir machen das nächstes Mal das erste Mal mit so tatsächlich dann Sekt für den Gast und dann
geht das dann. Ach, hast du richtig auf die Kanne hier. Ja.
Naja, so einfach
verbrätst du gleich das ganze Flattergeld.
Ach, flattern, genau, flattert uns. Also vielen Max. Dank, auf der Seite flattert uns. Ich gebe hier auch immer das Essen brav aus.
Das stimmt.
Werde auch mal wieder ein neues Headset kaufen und bezahle Bier und das nächste Mal auch Sekt. Und der Sekt ist notwendig bei Nerds, weil wir hatten ja schon bei Jan, da ging das ja dann relativ flott dann doch, dass er so ins Gespräch kam. Aber ich habe so das Gefühl, dass unsere Klientel dann doch immer so ein bisschen erstmal am Anfang zögerlich ist. Und meine Hoffnung ist ja, dass man mit so einem Gläschen Sekt dann
so erstmal abfüllst.
Naja, dass man so, das ist ja so, weißt du, das ist ja auch so auf Partys, verteilt man ja erstmal so ein Prosecco-Chün, damit die Leute erstmal ins Gespräch kommen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei Podcasts. Meine
ich
ernst.
Ich freue mich schon. Ich glaube, das wird schnieke.
Das wird super. Wir freuen uns alle. Freut euch mit uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und flattert uns.
Tschüss.